Eine animierte Star Trek-Serie, die erste seit 1974. Und wir besprechen die erste Folge heute von Star Trek Lower Decks. Viel Spaß.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Star Trek Lower Decks. Wir öffnen das Discovery Panel schon wieder zu einer brandneuen Star Trek Serie. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich bin sehr gespannt, wie oft ich diesen Satz noch sagen werde. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Es ist die erste Folge Star Trek Lower Decks, sie heißt Second Contact und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, die Zeit jetzt hier mit dir, mein lieber Andreas, ein bisschen versüßen zu können. Also unsere gemeinsame Zeit, vielleicht auch die von euch, das weiß ich nicht, das werdet ihr dann sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden jetzt in diesem Moment so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit podcasten. Aber naja, das wird sich alles ändern.
Ja, vielleicht sind auch ein paar neue Leute da, das ist doch toll. Hallo, dass ihr da seid.
Hallo.
Ich habe gerade noch die ganze Zeit so ein kleines Grinsen auf meinen Lippen, weil ich dieses Intro noch irgendwie innerlich verarbeiten muss. Es ist so großartig.
Es ist ganz, ganz groß.
Sebastian Glasmann, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Intro.
Der hat es nämlich gemacht, mal wieder wie alle unsere Intros und er hat es auch mal wieder in Rekordzeit und unter Rekordtemperaturen zusammengezimmert und ich finde auch, es ist ganz, ganz großartig geworden. Es hat ganz viele verschiedene Ebenen, wie ich finde, und eine, die spricht mich in meinem Inneren tief an, weil sie hat viel mit meiner Vergangenheit zu tun.
Ja? Hast du eine 80er-Jahre-Power-Rock-Vergangenheit?
Ich habe eine 90er-Jahre-Serien-Vergangenheit und es gibt so ein paar Sachen, an die ich denken musste und das war hier die erste.
Oh ja.
Ich weiß, das tut jetzt irgendwie unrecht, so ein bisschen unserem Intro, aber ich hatte es sofort im Ohr. Ich kann nichts dafür. Kann sich da jemand von euch dran erinnern, an dieses Ding? Andi, weißt du, was ist?
Ich würde sagen, das ist Beverly Hills 90210.
Das oder? Ist vollkommen korrekt. Die vielleicht beste und gleichzeitig die schlechteste Serie der 90er. Und die Mutter aller, was war denn das eigentlich? Jungen Dailies, Weekly Soaps oder so?
Ja, oder so eine frühe Telenovela oder so.
Ne? Ja, irgendwie sowas. Naja, es war auf jeden Fall eine ganz, ganz große Zeit. Da musste ich dran denken. Und aber das soll, ne, also lieber Klasi, nichts gegen dein Intro. Das ist ganz, ganz toll und es sind auch warme Erinnerungen, die ich daran habe. Also,
ja, ich meine, das ist ja auch keine Beleidigung gegen das Intro, wenn du das mit diesem wunderbaren Intro von Beverly Hills 90210 vergleichst. Das ist vielleicht das Beste an Beverly Hills 90210 gewesen. Das Intro.
Stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Wo ich übrigens auch dran denken musste, ist das hier.
Stimmt.
Wer erkennt's? Aber die haben ja günstigerweise ihr Intro jetzt geändert. Also schon vor einiger Zeit. Deswegen kann uns niemand Plagiat vorwerfen. Aber auch gut, ne? Schon auch irgendwie ganz gut.
Ja.
Ja.
Das war Trek am Dienstag.
Das ist korrekt.
Und zwar war das TOS-Intro? Ja, ne? Oder nee, das war auch das TNG-Intro, oder?
Nee, TNG haben sie jetzt ein anderes. Sie haben es, glaube ich, bei TOS und bei TAS gehabt. Also. Ach so. Ja, also bei allem, was davor war, logischerweise. Ne?
Ja, aber Power Rock ist nie verkehrt und vielleicht passt es ja zur Power Star Trek Serie, Star Trek Lower Decks. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ich möchte mal kurz ein bisschen so euch reinholen in diesen Podcast. Wir labern immer ziemlich viel Unsinn und wenn ihr diesen Unsinn nicht hören wollt, das sei euch vergönnt, aber dann könnt ihr immer so diese Kapitelmarken benutzen. Ein guter Podcast-Player, wenn ihr das bei Spotify hört, dann habt ihr keinen. Aber wenn ihr einen guten Podcast-Player habt, dann könnt ihr einfach auf Klick, auf Überspringen klicken und schon seid ihr mitten im Geschehen, nämlich wahrscheinlich im Feedback, was wir gleich noch haben, oder?
Auf jeden Fall, Feedback machen wir auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch mal gucken, ich benutze dieses Spotify ja auch immer wieder. Das hat keine Kapitelmarken nirgendwo. Nee, das ist ja unfassbar.
Das ist halt auch kein richtiger Podcast-Player, ne? Das ist mehr so eine.
Ja, aber die wollen ja, hat man das nicht thematisch irgendwann, die wollen ja eigentlich ganz groß rauskommen mit nicht Musikinhalten, weil man mit Musik offensichtlich nicht so richtig Geld verdienen kann als Streamingdienst, aber mit Text wohl offensichtlich schon. Könnte man dem mal einen Brief schreiben? Empfangen die Briefe?
Ich weiß nicht. Schreib an danieleck@schweden.com.
Ja, genau. Richtig. Also wenn ihr einen guten Podcast-Player habt, dann habt ihr Chapter-Marks und dann könnt ihr auch gleich zur Episodenbesprechung oder vielleicht sogar zum Fazit vorspulen, wenn ihr all das nicht hören wollt, was wir sagen, dann seid ihr wirklich gute Hörerinnen und Hörer. Dann freuen wir uns, dass ihr da seid.
Wir haben euch auf jeden Fall lieb. Was wir am Anfang von jeder Folge so ein bisschen machen wollen, das haben wir während der Besprechung von Star Trek Discovery und Star Trek Picard schon gemacht. Am Anfang nochmal so ein bisschen Feedback reinholen zu den letzten Folgen, was denn ihr so gesagt habt. Deswegen haben wir so einige Rückkanäle. Wir haben die sozialen Medien, wir haben discoverypanel.de, unser wunderbares Forum, in dem verstecken sich Leute wie Tau Tau.
Ja.
Und berichten spannende Dinge, die wir niemals hätten berichten können. Deswegen geht da doch mal hin. Und ich glaube, wir haben sogar heute Feedback, oder Sebastian?
Wir haben auch heute Feedback. Also erstmal kann ich hier in unserem offiziellen Channel, den du gerade freundlicherweise erwähnt hast, sagen, dass das Feedback für unser neues Intro überragend ist, möchte ich sagen. Überragend. Wow, sehr geil, lese ich da super, mega, großartig, ja. Aber das geht ja nicht an uns, das geht alles an den hervorragenden Sebastian Glasmann. Also vielen Dank, der nimmt das auch alles hier schon zur Kenntnis. Du hast eine Frage gestellt, ich hab sie vergessen. Achso, wir haben Feedback bekommen. Und das natürlich nicht zu Lower Decks, weil es gab ja noch keine Folge, aber wir haben Feedback zu uns, also zu unserem Podcast bekommen. Und ich würde mal sagen, es ist ein ganz besonderes Feedback.
Liebes Discovery Panel, ich heiße Jonathan und ich habe auch die Sprachnachricht geschickt. Habe ich ein Glück, ich fühle Lied mit Jean-Luc und ich habe eine Frage. Wann kommt die neue Pike-Serie? Fragt sich mein Papa immer.
Ja, du doch auch.
Ja, ich ja auch.
Okay, wir wünschen liebe Grüße.
Liebe Grüße!
Mit lang und im Frieden.
Herzlichen Dank. Lieber Jonathan und Papa unbekannterweise. Ja, großartig, dass wir auch Hörerinnen und Hörer haben, die den Altersschnitt so ein bisschen senken. Das gefällt mir gut.
Setzt mich sprachlich, ehrlich gesagt, ein bisschen unter Druck. Aber wollen wir nicht so streng sein. Du hast es dir wahrscheinlich selber ausgesucht, lieber Jonathan. Lieber Jonathan, wir können deinem Papa noch nicht so richtig viel sagen. Also ich würde sagen, die Pike-Serie können wir auf jeden Fall nicht vor... Ich würde tippen 2022 erwarten, oder?
Ich würde auch denken, also jetzt auch mit diesem ganzen Verzögerungs-Corona-Bla, ne, also ich bin sehr gespannt darauf, ob wann überhaupt mal wieder irgendwie ordentlich was gedreht werden kann, ne? Also das in den USA ist das auf jeden Fall gerade nicht so richtig denkbar, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn wir ganz viel Glück haben, dann sprechen wir vielleicht von einem Spätherbst 2021.
Hm. So. Ich fände es schön.
Ja, ich finde es auch schön, weil ansonsten sehe ich fast schwarz dafür, dass wir in 2021 überhaupt irgendeine Star Trek-Serie haben. Nachdem wir jetzt 23 Wochen lang live Star Trek besprechen werden, ist das schon jetzt ein bedauerlicher Ausblick auf 2021. Aber ach, gut.
Ein völlig zu Unrecht bedauerlicher Ausblick, weil wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Aber ja, ein Moment der Trauer für diesen bedauerlichen Ausblick.
Ah, schön. Aber Sebastian, ich freue mich jetzt schon gleich, mit dir in die Episode reinzusteigen.
Das war's auch schon an Feedback übrigens, ne? Also das ist, ja, genau. Ne? Also das war's an Feedback.
Es ist noch keine Folge gelaufen.
Es ist noch keine Folge gelaufen und es war ja auch großartiges Feedback. Also ne, in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Jonathan. Deswegen können wir diesen Feedback-Block jetzt wieder schließen. Und im Prinzip können wir theoretisch auch schon in die Folgenbesprechung einsteigen, sofern du mir nicht noch irgendwas zu sagen hast, wobei es noch eine kleine Neuerung gibt, die wir euch präsentieren möchten, in Zukunft jetzt hier bei uns auf dem Discovery Panel.
Achso, soll ich jetzt noch was sagen?
Oder? Ich weiß nicht.
Präsentierst du schon eine Neuerung?
Nee, ich dachte, du wolltest noch vielleicht irgendwas sagen vorher. Ich wollte die Gelegenheit lassen, bevor das jetzt hier alles quasi vollautomatisch weiterläuft.
Ja, wir machen das vollautomatisch. Komm, Spiel ab. Herr Kapellmeister, spielen Sie ab.
Okay, also wir haben euch immer gesagt, eigentlich machen wir es nicht, aber na, was soll man sagen? Äußere Drücke haben uns dazu gezwungen. Und deswegen ist es jetzt so.
Werbung.
Ist Ihr Portemonnaie zu voll? Sind Ihre Zähne zu braun? Kein Problem mit der Messenger-Creme Singal. Oder spenden Sie doch gleich an eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl. Denn die sind darauf angewiesen, dass Sie Ihr Bestes geben, nämlich Ihr Geld.
Discovery Panel. Discover Star Trek.
Vielen Dank an unsere Sponsoren. Ihr macht es möglich, dass es uns in dieser Form so gibt, weil wir werden immer teurer. Diese ganze Produktion wird immer teurer. Unsere Lebensweisen werden immer aufwendiger und unsere Autos immer zahlreicher. Und deswegen müssen wir leider jetzt zurückgreifen auf dieses Tool. Ich denke, ihr habt Verständnis.
Meine Zähne sind immer heller. Singal. Oh Gott, okay. Insider-Gags sind immer richtig gut in einer ersten Folge einer Serienbesprechung.
Herzlich willkommen zum Discovery-Panel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
So, wenn ihr das nicht verstanden habt, hört doch bitte mal die letzten 200 Folgen.
Genau.
Die ersten 5 können wir weglassen. So, Sebastian.
Andreas.
66, 73, 87, 93, 95, 01, 17, 20. Was sagen dir diese Zahlen?
Es sind meine Body-Mass-Indexe.
Ja, alle.
zu verschiedenen Zeiten meiner Entwicklung.
Ja, genau.
Das ging mir zu schnell. Vielleicht war es auch der Hexcode für ein Wort, was ich jetzt nicht entziffert habe.
Ich wiederhole 66, 73, 87, 93, 95, 01, 17, 20.
Jetzt habe ich es verstanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Dohm hat korrekte Jahreszahlen von neu startenden Star Trek-Serien rezitiert und wollte damit, glaube ich, ein bisschen auf Pathos machen.
Exakt.
Hat funktioniert bei mir.
Wir sind im allerersten Jahr, in dem gleich zwei Star Trek-Serien Premiere feiern. Fast schon vergessen, Star Trek Picard, im Januar gestartet.
Stimmt.
Wir sind in Berlin gewesen.
Ja. Boah, das war alles dieses Jahr und ich habe irgendwie gedacht, krass, es ist bald schon wieder Weihnachten und irgendwie ist nichts passiert, aber nee, es ist eine ganze Menge passiert, Mensch. Wir waren mal zusammen an einem Ort und sogar einem anderen als den wir kennen oder die wir kennen.
Tatsächlich.
Das war aufregend, Mann, war das aufregend.
Ja, es war Prä-Corona, das heißt, es ist eine Zeit, die wir schon fast wieder vergessen haben, aber tatsächlich war es noch dieses Jahr, dass Star Trek Picard an den Start gegangen ist und jetzt... Ja, wir schreiben den 9.8.2020, während wir aufnehmen, aber es ist, glaube ich, der 6.8.2020 gewesen, als es passiert ist.
Ja.
Jetzt hat die zweite Star Trek-Serie in diesem Jahr Premiere gefeiert. Star Trek Lower Decks.
Und wir sind mittendrin. Oh, ein Trommelwirbel.
Trommelwirbel.
Ja, ich finde das gut. Oh, wir sind mittendrin, wir haben sie beide gesehen. Und ich weiß, dass das noch nicht euch allen vergönnt sein wird, aber vermutlich denen, die... jetzt zu diesem Zeitpunkt noch zuhören, falls nicht, wäre jetzt ein Zeitpunkt zum Abschalten möglicherweise. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, mit dir über neue Star Trek zu sprechen.
Exakt. Wir werden von gleich an, also vielleicht nicht sofort, aber relativ schnell sehr, sehr viel spoilern oder spoilen.
Spoilen,
wie uns jemand mal gesagt hat, dass es eigentlich heißen würde.
Ein sehr intelligenter Mensch.
Natürlich.
Auch gut aussehend.
Ja, bestimmt. Und deswegen, Leute, wenn ihr noch gerne die erste Folge ohne Eindrücke sehen wollt, dann schaltet jetzt ab und schaltet uns irgendwann unseren Podcast wieder an, wenn ihr denn es geschafft habt, die erste Folge der Serie Star Trek Lower Decks zu gucken, die da heißt, Sebastian?
Second Contact, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Auf Deutsch wahrscheinlich der zweite Kontakt. Leider ist die Serie noch nicht übersetzt. Aber sie wird wahrscheinlich irgendwann übersetzt.
Ich bin sehr gespannt, ob sie übersetzt wird, weil das wäre natürlich noch, also ich meine, das ist natürlich ziemlich aufwendig alles in einem. Ne? Also das wäre noch eine Erklärung, warum es noch eine Weile dauern könnte, mal abgesehen von irgendwelchen rechtlichen Problemen, die offensichtlich noch im Raum stehen.
Ja, die Gerüchte, angefeuert durch den Showrunner und Autor, zu dem wir auch gleich kommen, Mike McMahon, sagen, dass es tatsächlich an der Corona-Zeit lag, dass sie jetzt noch nicht fertig ist. Sie wollten Star Trek Lower Decks schnell raushauen, weil Discovery noch länger dauert und hatten aber tatsächlich noch kein Synchronstudio gefunden, das es überhaupt synchronisieren kann, weil die Synchronstudios tatsächlich, glaube ich, bis Anfang Juni zu waren oder so in Deutschland.
Krass.
Zumindest.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern so aussieht mit der Synchronszene. Auf jeden Fall war das wohl ein größeres Problem. Die konnte schlicht, also die Synchronarbeit einer Zeichentrickserie, beziehungsweise einer Trickserie, wie wir hier haben, scheint ein bisschen aufwendiger zu sein als die Synchronarbeit an einer Live-Action-Serie wie Discovery oder PK oder sowas. Und deswegen dauert das einfach ein bisschen länger. So. Ist so ein Gerücht. Vielleicht sind es auch rechte Probleme, aber es geht gerade, glaube ich, eher in die Richtung, dass es einfach noch nicht fertig ist.
Ich verstehe. Na, das wird doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir das schon mal erledigt, ja?
Ja.
Und können das im Zweifel nochmal neu besprechen, wenn sie dann auf Deutsch rauskommen.
Exakt. Ja. Wir sprechen jetzt als allererstes mal über den Showrunner, denn der ist auch Autor dieser Folge und das ist Mike McMahon.
Ja.
Der ist ein Star Trek-Fan. Wir haben schon mal über den gesprochen. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang? Also außer der Ankündigung, dass Star Trek Lower Decks kommt. Aber wir haben schon mal anders über ihn gesprochen.
Wir haben ja schon diversere Male über Rick and Morty gesprochen. Ne? Und da ist ja auch das Mastermind dahinter. Ich weiß aber nicht, ob wir in dem Zusammenhang schon mal über ihn gesprochen haben. Also ich weiß, dass wir irgendwie immer mal wieder auf das Thema Animated kommen. Und da sage ich immer wieder, Rick and Morty finde ich gut. So.
Ja, er ist nicht das Mastermind hinter Rick and Morty, er ist Mitproduzent von Rick and Morty. Mhm. Er hat aber vor allen Dingen auch in den letzten Jahren schon mal Star Trek gemacht. Er hat nämlich den Short-Track The Escape Artist geschrieben. Und den hat Harry Mudd, Harry Mudd-Darsteller, wie heißt er denn nochmal, der Harry Mudd-Darsteller?
Ich habe gerade noch die Folge gesehen hier, Mudd hoch 2 gleich Schwachsinn. Wie? Aber das hilft mir jetzt auch nicht.
Nee, tatsächlich. Rainn Wilson.
Ah ja.
Rainn Wilson vom amerikanischen Office auch. Der hat damals Regie geführt und hat die Hauptrolle gespielt in dem Shorttrack The Escape Artist. Und den hatte Mike McMahon schon geschrieben. Wir waren nicht so absolute Fans von diesem Shorttrack. Es gab deutlich bessere Shorttracks, aber allgemein liefen die Shorttracks ja auf sehr, sehr hohem Niveau. Dementsprechend so ein richtiger Totalausfall war es auch nicht.
Nee, ich glaube, mir hat er sogar so einen Tacken besser gefallen als dir, weil ich auch die Matt-Folge damals in Discovery besser fand und deswegen glaube ich dem Kollegen Matt ein bisschen positiver grundsätzlich gestimmt war, als du das gewesen bist. Und es hat sich übrigens manifestiert, dieses Gefühl. Also ich habe die Discovery-Matt-Folge gestern mal geguckt und ich finde sie nach wie vor eigentlich ganz geil. Und noch ein Gefühl stellt sich bei mir ein, da können wir mal drüber reden, dann vielleicht ausführlicher, wenn wir in die nächste Season Discovery starten. Die Folgen kommen mir jetzt alle sehr viel kürzer vor beim Rewatch, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wir die so totgequatscht haben.
Ja, das kann schon sein.
Ja, das geht so schnell. Zack, zack, vorbei. Ach, krass, das war's schon.
Ja, mal gucken, ob wir das mit Lower Decks auch schaffen hier.
Ja, also wenn wir irgendwas können, dann Sachen totquatschen. Da bin ich ganz optimistisch.
Mike McMahon ist Star Trek-Fan. Der hat sogar einen Twitter-Account. Den haben wir schon öfter mal angesprochen, weil er wirklich sehr, sehr witzig ist. Das ist TNG-S8, TNG-S8.
TNG. Wir machen jetzt alles.
Sublant.
Wir machen jetzt alles immer in drei Sprachen.
Ja. TNG. Also er beschreibt da eine fiktive Staffel 8. Er umreißt so ein paar Storylines dieser fiktiven Staffel 8. Und er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Das nennt sich Warped in Engaging Guide to the Never Aired, boah, ich bin aber heute richtig gut in fremden Sprachen,
ja.
Eighth Season, also er hat quasi ein Buch über die achte Staffel TNG geschrieben, die es niemals gegeben hat.
Genau. Ja.
Der Twitter-Account trifft ziemlich genau meinen Humor, deswegen war ich sehr, sehr glücklich, als ich gehört habe, dass Mike McMahon eine neue Serie entwickeln kann. Ob das nachher auch in dieser Serie funktioniert hat, werden wir wahrscheinlich in 10 Folgen genauer sehen.
Genau, das mit dem Humor ist ja eine schwierige Sache. Ne? Also wir werden euch, das hast du letzte Woche schon angekündigt, wir werden euch jetzt keine Witze nacherzählen oder sie versuchen zu beurteilen. Wir können natürlich grob sagen, was wir irgendwie witzig fanden und was nicht, aber darum geht es wahrscheinlich jetzt nicht in der Hauptsache, auch wenn es natürlich eine Rolle spielen wird, weil es ja schon auf Humor angelegt ist, das Ganze, aber das ist am Ende natürlich stark Geschmackssache und das ist uns auch klar.
Absolut.
Ja.
Genau. McMahon ist bekannt geworden durch die Produktionsarbeit an Comicserien. Du hast Rick and Morty angesprochen, davor hat er aber auch schon South Park und Drawn Together gemacht.
Ja, auch nicht vollständig.
In Aussprache. South Park, Drawn Together.
Nicht vollständig unbekannte Serien.
Genau. Und für Rick and Morty hat er dann auch mit dem gesamten Produktionsteam einen Emmy gewonnen. Und bei Lower Decks ist er jetzt Creator, wird bei IMDb als Creator geführt und als Headwriter. Wir können in den nächsten Wochen vielleicht mal über ausgewählte Mitglieder seines Writers Rooms sprechen, aber eigentlich steht bei jeder Episode, zumindest erwarte ich das gerade so, er als Hauptautor drin.
Das muss ja nichts Schlechtes heißen.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist konsequent. Also witzig, dass es bei einer Serie der Fall ist, die als Einzelepisoden geplant ist und nicht bei den ganzen vielen neuen Serien, die alle so als Gesamtfilme über eine Staffel geplant sind. Ne? Ja. Da wäre der eine Headwriter eigentlich doch ein bisschen sinnvoller.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Wie auch immer. Die Regie dieser Folge hat aber nicht geführt, die hat Barry J. Kelly geführt. Und ich glaube tatsächlich, es war seine erste größere Regiearbeit. Der war Co-Regisseur bei The Venture Brothers, das ist eine Adult Swim-Serie im Superhelden-Genre über so zwei Zwillingsbrüder, die Söhne eines Superwissenschaftlers sind.
Okay.
Natürlich auch animiert, ne? Die Serie läuft immerhin schon 15 Jahre. Ich habe sie noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Aber ihr sagt jetzt wahrscheinlich auch alle, ja komm, Adult Swim muss man auch kennen oder sowas. Venture Brothers läuft 15 Jahre mit 7 Staffeln und die 8. wird bald kommen. Also das heißt, sie läuft auch immer noch.
Mhm.
Ja, schon ganz spannend. Und Sebastian, es wird dich freuen. Er war Regisseur aller Folgen von Star Wars Galaxy of Adventures. Kennst du das?
Nee. Ist das wahrscheinlich ist eine Animated Series, oder was?
Ja, die ist animiert, aber es ist eine offizielle YouTube-Serie auf dem Kanal Star Wars Kids.
Ah, guck mal an.
Immerhin 51 Episoden.
Ja, krass.
Und ich habe mich da ein bisschen drin verloren, denn ich habe den Kontakt zum Star Wars-Universum ja so ein bisschen verloren. Und Star Wars Galaxy of Adventures ist eine Kinderserie, um Figuren, Planeten und Themen des Star Wars Universe einzuführen.
Das ist ja geil.
Das heißt, du hast so 2-3 Minuten Filmchen, in denen dann eben zum Beispiel Han Solo vorgestellt wird. Und zwar anhand von bekannten Szenen aus allen Filmen.
Das heißt, die Szenen sind aber dann nachanimiert oder was?
Genau, die sind nachanimiert. Aber man kennt sie, wenn man Star Wars schon mal geguckt hat, dann erkennt man sofort, um welche Szenen es sich handelt. Und es ist dann quasi immer so ein kleiner Zusammenschnitt von bekannten Szenen. Star Wars Galaxy of Adventures ist auch komplett synchronisiert. Das heißt, man kann es auf Deutsch gucken bei YouTube. Ich kann es groß wirklich empfehlen.
Ja. Klingt auf jeden Fall witzig, voll.
Genau. Und ehrlich gesagt, mehr als 2 Minuten braucht man bei Star Wars meist ja auch nicht, um die komplexen Figuren zu erklären.
Ich habe darauf gewartet, bis der Diss kommt, aber naja, gut. Komm, wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Wer es aufheben mag, möchte es aufheben.
So, was wir noch ein bisschen machen müssen jetzt bei dieser allerersten Folge, ist so ein bisschen die Voraussetzungen zu schaffen. Worum geht es denn überhaupt bei Lower Decks?
Ja.
Damit wir euch nicht komplett in diese Handlung reinschmeißen. Wenn ihr vielleicht das noch nicht gesehen habt und trotzdem uns hört, das ist ein sehr interessantes Vorhaben, was ihr dann vor euch habt. Aber dann wollen wir euch zumindest reinholen. Also, Lower Decks findet auf einem Schiff namens USS Cerritos statt.
Mhm.
Und Mike McMahon sagt dazu, es ist eine neue Klasse von Hilfsschiffen, die sogenannte California-Klasse. Und Cerritos ist tatsächlich auch ein Ort in Kalifornien.
Dann passt das ja wohl.
Genau. Er sagt, vielleicht hat es die auch immer gegeben, aber vielleicht war sie auch einfach nicht wichtig genug, um Zeit auf dem Bildschirm zu bekommen. Man trifft dann die Besatzung der Sacramento, der Besatzung der Fresno und eben aber auch der Cerritos. Und die Cerritos ist für Second Contact zuständig und dazu später mehr. So, wir werden Anson Marina kennenlernen.
Mhm.
Mike McMahon sagt, sie ist eine Art klassischer Star Trek-Held. Sie ist ein bisschen Kirk, ein bisschen Riker.
Mhm.
Hält sich nicht unbedingt an die Regeln, denkt ein wenig über den Tellerrand hinaus, erledigt aber immer den Job und ist wirklich sehr, sehr gut in der Sternenflotte und der ultimative Star Trek-Nerd. Sie weiß ein bisschen über alles Bescheid, aber wurde ein paar Mal degradiert. Deshalb ist sie jetzt in Lower Decks. Denn obwohl sie alles weiß, kann sie nicht wirklich gut Befehle entgegennehmen. So ein bisschen wie Maverick von Top Gun, sagt Mike McMahon. Mal gucken, ob sich das nachher auch in dieser ersten Episode schon erfüllt.
Ja.
Wir lernen Brad Bäumler kennen. Der möchte eines Tages Captain werden und denkt, dass das Befolgen des Protokolls der einzige Weg ist, genau dahin zu gelangen.
So ein bisschen der Gegenentwurf, könnte man sagen.
Exakt, genau. Ja. Wir lernen Anson Tandy kennen, auch großer Star Trek-Fan, großer Starfleet-Fan auch.
Ja.
Und sie ist Orion, das heißt, ne, von diesen hier in dieser Serie blauen Aliens.
Ne? Ja. In Discovery waren sie eher grünlich, ne?
Ich habe sie auch grundsätzlich grünlich im Hinterkopf. Nee, stimmt, sie ist auch grünlich. Nein, wir haben uns jetzt gerade blenden lassen von dem blauen Pullover, den sie immer trägt.
Ah, du hast recht. Ja, ich sehe es gerade auch. Ja.
Also sie ist klassischer Orion. Dazu können wir gleich auch noch was sagen. Und die Show zeigt, wie Tandy zum ersten Mal auf so einem Sternflottenschiff arbeitet. Und es ist die Erfüllung ihres Traums. Und das werden wir auch gleich in dieser Folge schon merken. Und der letzte Ensign, über den wir verfolgen, ist Rutherford. Ensign Rutherford ist ein Ingenieur, der erst kürzlich Cyborg wurde und sich noch nicht so ganz dran gewöhnt hat.
Ja, offensichtlich noch ein paar Bugs am Start.
Genau. Gut. Oh, Sebastian, ich bin ganz aufgeregt. Starten wir rein?
Lass uns hineinstarten. Yay!
Wir sehen die Startszene, die wir schon kannten. Gut, die ersten zwei Minuten, die waren jetzt keine Überraschung für uns. Die kannten wir tatsächlich schon, denn sie wurden auf der Comic-Con gezeigt. Wir sehen ein Space-Dock über einem Planeten. Mhm. Sehr, sehr klassisches Space-Dock. Ne? Also das ist so der Stil, den wir spätestens aus Star Trek 3 kennen. Mhm. Ne? Die Suche nach Spock ist dann bei TNG das Modell, glaube ich, das da auch benutzt worden ist bei der Suche nach Spock, ist bei TNG immer wieder so als Footage verwendet worden und in Voyager selbst noch benutzt worden. Und im Finale von Discovery, Will You Take My Hand, da sehen wir auch quasi genau dieses Space-Dock. Ich glaube, aber da ist es tatsächlich schon mit CGI nachgebaut worden.
Ach, lustig. Okay. Mhm.
Da sehen wir es über der Erde. Hier sehen wir es offensichtlich nicht über der Erde, sondern über irgendeinen Planeten. Und die Crew hat da gerade offensichtlich Landurlaub. Den nutzen aber nicht alle.
Ja.
Genau.
Ja.
Marina geht schon auf die Station offensichtlich, wie wir später erfahren, aber Bäumler bleibt auf der Cerritos und zeichnet, das ist auch das Erste, was wir hören, ein Captain's Log auf, in dem er erzählt, wie Second Contact funktioniert.
In der Besenkammer.
Genau. Und er sagt da auch, wofür die Cerritos zuständig ist. Er sagt, wir lassen alle Unterlagen unterschreiben nach dem ersten Kontakt, stellen sicher, dass wir den Namen des Planeten richtig schreiben und lernen alle guten Restaurants kennen.
Ja. Kurze Einführung.
Exakt. Das ist so ein bisschen Infodumping tatsächlich, aber eine gute Art von Infodumping, weil sie es einfach gut in die Story eingebaut haben. Ne?
Ja, und es ist so der Klassiker. Der Klassiker. ich nehme einmal den Klassiker mit Cheese. So halt irgendwie so ein Captain's Log, ich mache wieder Anführungszeichen, was nicht funktioniert in einem Podcast, ist ja schon quasi die klassische Form des Infodumps bei so ziemlich jeder Star Trek-Serie. Ne?
Absolut. Nur er ist jetzt natürlich eigentlich nicht der Captain und dementsprechend wäre er jetzt eigentlich nicht in der Rolle, des Captain's Log aufzuzeichnen.
Korrekt.
Und das wird ihm jetzt auch von Marina aufs Brot geschmiert. Die unterbricht ihn nämlich, die macht die Tür auf und findet ihn davor, wie er gerade dieses Log aufzeichnet. Und sie ist außerdem ziemlich besoffen, kann man sagen.
Ja.
Sie hat nämlich sich romulanischen Whisky besorgt. Mhm. Romulanischer Whisky scheint sogar stärker zu sein als Romulan Ale, das wir bis jetzt aus den Star Trek-Serien kannten. Aber wenn die Bier brauen können, dann können sie sicherlich auch eine Distille starten.
Ja, auf jeden Fall.
Die Romulaner, warum denn nicht?
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber naja, gut. Also auch ja, das mit dem Bier.
Die kriegen das schon hin. Ja. Aber in Star Trek 2 wird Romulan Ale eingeführt und da wird gesagt, es macht dich so betrunken, dass es illegal ist. Dementsprechend, genau, Bäumler sagt ja auch, dass der romulanische Whisky auch gegen Vorschriften verstößt.
Ja.
Das ist ja auch ziemlich nah schon mal dran. Marina sagt dann, ja, ist aber ein ziemlich gutes Zeug, du könntest denken, es wäre grün. Das lässt sich natürlich auf die ganzen romulanischen Raumschiffe beziehen, aber auch hier wieder, und das ist einer von vielen, 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 vielen Anspielungen an die Star Trek-Historie.
Ja.
Es gibt so ein Zitat von Scotty, da findet Scotty irgendwie eine Flasche Alkohol und er weiß nicht genau, was das ist und er sagt nur, es ist halt grün. Und besäuft sich damit. Die Episode ist By Any Other Name.
Ich bin sehr gespannt, ob du jetzt alle
Staffel 2, glaube ich,
2 Millionen Anspielungen ansprechen wirst, von denen ich 10% mitbekommen habe. Dann wird es wahrscheinlich eine sehr lange Folge werden.
Ja, ich werde einige ansprechen, ich werde aber nicht alle ansprechen, weil Mike McMahon kennt sich definitiv besser aus als wir beide in Star Trek. Und Anspielungen.
Krude Behauptung.
Gesammelt. Wie andere Leute Schuhe. Im Müll hat Marina ein Buttlet versteckt. War offensichtlich ihres, denn sie sagt, sie hat es von einem alten Klingonen mit Augenklappe bekommen.
Mhm.
Beziehungsweise von einem alten Typ mit Augenklappe. Da denken wir an einen Klingonen mit Augenklappe. Da denken wir an General Chang, ne? Aus Undiscovered Country. Oder vielleicht auch an Martok.
An Martok, mir wäre zuerst Martok in den Sinn gekommen, aber der ist auch näher für mich, für meine Star Trek, in meiner Star Trek-Welt.
Auf jeden Fall ist es wirklich ein klassisches TNG-Butlet. Mhm. Wir haben in Discovery andere Butlets gesehen und in Into Darkness auch. Aber hier haben wir wirklich so ein Voyager, späte Voyager-Ära. Da ist, glaube ich, das letzte Mal, dass dieses Butlet vorgekommen ist. Mhm. Ja, und ich finde schön, dass Marina hier noch Worf auch noch kurz zitiert. Ne? Honor.
Ach echt? Das wiederum ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich bin mir sehr gespannt, wie viele Sachen mir nicht aufgefallen sind. Das ist echt gut.
Ja, auf jeden Fall landet das Butlet im Endeffekt versehentlich in Bäumlers Bein und beide schreien.
Ja, so. Und das ist quasi schon das Footage gewesen, was wir bis dahin kennen. So, ne?
Exakt, genau. Aber nach diesem Footage, nach dieser kleinen Szene geht es schon ins Intro. Was sagst du zum Vorspann?
Ah, ich find's schön. Es ist so, es fängt halt sehr TNG-ig an, ne? So mit diesem Flirren am Anfang und auch irgendwie so das, was man so bildermäßig sieht. Und ich mag den Score tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich mag auch, wie sie es komponiert haben. Und ja, klar, da ist natürlich auch so ein bisschen Gag drin, ne? Also dann sind da so ein paar Jokes eingebaut, aber das gehört dann vielleicht zu einer Comedy-Serie auch mit dazu. Das nimmt mir so ein bisschen die Feierstimmung, aber was den Score angeht, ich finde den ganz, ganz großartig. Ich habe irgendwas geschrieben zwischen Gänsehaut und Grinsen, als ich das erste Mal gehört habe. Ich glaube, sowas in der Richtung habe ich dir geschrieben.
Ja, genau. Ja. Ich finde es sehr klassisch, ne? Also das ist einfach ein sehr, sehr klassischer Star Trek-Vorspann.
Ja, aber ich glaube,
ein, zwei Witze sind dabei, aber auch nicht mehr. So.
Nee, stimmt. Also ich finde schon, es erinnert sehr an dieses TNG-Gefühl am Ende. So, ja. Was die Optik angeht, aber auch was den Sound angeht.
Absolut. Oder halt Voyager, ne, weil sie fliegt dann auch, also die Cerritos sehen wir, die dann auch kurz über einen Eisplaneten fliegt.
Stimmt.
Dann aber auch Eis abbricht und sogar ein bisschen Schaden nimmt.
Ja.
Das hat die Voyager nicht gemacht. Die ist auch über einen Eisplaneten geflogen, aber hat keinen Schaden genommen und auch kein Eis abgebrochen.
Stimmt.
Mhm. Wir sehen ja auch noch ein schwarzes Loch.
Mhm.
Also ganz viel Zeugs einsaugt. Und das ist tatsächlich ein Design eines schwarzen Lochs, wie der Physiker Kip Thorne sich das vorstellt.
Okay.
Ja, das ist wirklich, man hat sich früher schwarze Löcher ganz, ganz anders vorgestellt. Und also zum ersten Mal wurde das, wenn du so große Produktionen siehst, wurde das zum ersten Mal in Interstellar gezeigt, von 2014.
Aha.
Discovery hat das aber auch schon gemacht. Also das Discovery in If Memory Serves kommt ja so ein Wurmloch vor und das war auch schon so gestaltet, wie Kip Thorne sich das vorstellt. Also das sind ja immer noch theoretische Konstrukte, wie denn schwarze Löcher überhaupt funktionieren und wie sie aussehen könnten.
Hm. Ja. Ich überlege gerade. Finde ich
spannend.
Ja, total. Ich bin nur leider abgebogen. Weil ich darüber nachdenken musste, dass es einen Film gab, der heißt Das Schwarze Loch und den ich irgendwann mal als kleiner Sebastian geguckt habe und den ich sehr gruselig fand. Wahrscheinlich völlig zu Unrecht, weil er überhaupt gar nicht gruselig ist, weil ich gerade sehe, dass er von Disney ist. Aber gut.
Okay.
Kennst du den?
Kenn ich nicht. Nee, den kenne ich nicht.
Da ist, ich sehe ja gerade irgendwie so ein Startbild von einem Trailer. 1980 ist der in die Kinos gekommen in Deutschland. Und in diesem Startbild von dem Trailer sehe ich einen R2-D2-Nachbau. Einen schlechten R2-D2-Nachbau. Wobei, wann ist Star Wars in die Kinos gekommen? Der erste, 79 glaube ich auch, ne? Oder 78 war es gar nicht mehr.
Ja, irgendwie so. Ja, das schwarze Loch, aber das schwarze Loch in dem Disney-Film ist tatsächlich so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Ne? Einfach so ein Loch, wo dann so langsam alles reingesaugt wird.
Genau.
Und bei Interstellar sieht es anders aus. Wenn man da mal auf, wenn du mal auf Black Hole Interstellar gehst, dann siehst du diesen Ring, der quasi sich da gebildet, der sich da vor dem Schwarzen Loch bildet.
Ich habe Interstellar immer noch nicht gesehen. Das ist echt eine Wissenslücke, ne?
Ja, schon nicht schlecht.
Ja, der geschätzte Kollege Max von Malotki, mit dem auch geschätzten Podcast Future LTD, der hat mir diesen Film sehr, sehr, sehr schmackhaft gemacht in einer seiner Ausgaben, wo er zusammen mit anderen Menschen über die besten Science-Fiction-Filme ever gesprochen hat.
Kann schon auf jeden Fall was, vor allen Dingen die wissenschaftliche Genauigkeit ist dann schon relativ spannend.
Interessant, also der Raum drumherum wird quasi hart verzerrt.
Genau. Mhm. Wir sehen auch noch einen blinden Passagier in diesem Vorspann. Ne? An einer Stelle ist auf der Rückseite der Warp-Gondel so ein Weltraumtier angebracht. Ja.
Also ob das blind ist, der Passagier, da würde ich jetzt mal, also sprich unbemerkt, also das ist ja schon ein recht großes Dings.
Ja, tatsächlich. Es gibt ja so eine TNG-Episode, die heißt Galaxy's Child, in der sich so eine Weltraumlebensform an die Enterprise anheftet, weil sie denkt, die Enterprise sei ihre Mutter. Also so ein Küken-Effekt, ne? Der klassische Lorenz-Küken-Effekt.
Ja.
Genau. Und wahrscheinlich ist das auch wieder eine Anspielung daran, würde ich jetzt mal tippen.
Ja, könnte sein, ne? Ja.
Und dann, was mich besonders gefreut hat und dich wahrscheinlich aber auch als alter TNG-Fan, der Name der Folge im Vorspann und die blaue Schrift, mit der die Darsteller da gezeigt worden sind. Ne? Die klassische TNG-Schrift, damit die erste neue Star Trek-Serie seit Enterprise den Namen der Episoden in Anführungszeichen und im Abspann auf den Bildschirm setzt.
Tatsächlich. Ja. Ja, das war schon sehr schön. Das hat mir auch gut gefallen.
Ja, die Short Tracks haben das übrigens auch gemacht, denke ich gerade. Also es war wahrscheinlich, also wenn die Short Tracks eine Serie sind, dann ist es nicht die letzte, dann ist Enterprise nicht die letzte gewesen.
Ja. Ja, das ist eine Philosophiefrage.
Genau. So, wir gehen jetzt mal voll in die Story rein,
die
wir noch nicht kannten. Die erste Szene, die wir noch nicht kannten quasi.
Ja.
Ein Shuttle landet im Hangar der Cerritos und eine Gruppe junger Ensigns geht von Bord. Erstmal ist mir da aufgefallen, alle Shuttles auf der Cerritos sind nach Orten in Kalifornien benannt. Wir werden noch viele Kalifornien-Anspielungen sehen. Ne? Mhm. Und es ist ja auch die California-Klasse, wie Mike McMahon sagt. Aber ja. Die Shuttles heißen auf jeden Fall Redwood, Yosemite, Joshua Tree.
Ja, also die Hälfte davon, von den Begriffen, die haben wir auch schon mal als macOS gehört.
Stimmt. Ja, wir sehen später übrigens, dass Captain Freeman die Flagge von Kalifornien in ihrem Ready Room hat. Mhm. Und irgendwie ist es doch auch schön, ne, dass die Runabouts, dass die Shuttle da nach Orten benannt werden. Hm. Das war ja in Deep Space Nine auch so.
Ne? Stimmt.
Da hießen sie ja nach
Flüssen. Ja.
Fällt dir noch einer ein?
Rio Grande.
Richtig. Aber die Rio Grande, war die bei der Voyager sogar? Ich erinnere mich noch an die Yangtze Kiang.
Stimmt. Auch haben sich bestimmt alle darüber gefreut, als sie das im Skript gelesen haben. Eine der einfachsten Flüsse. Man hätte ja auch Rhein sagen können oder Mosel.
Ganges haben sie auch noch gesagt.
Ne? Ah ja, stimmt, Ganges, genau.
Ja, das finde ich auf jeden Fall schön, dass sie da hier eine alte Star Trek-Nummer übernommen haben. Ja, und wir sehen dann zusammen mit Tandy kommen dann einige andere Ensigns an und wir sehen dann noch ein paar Besatzungsmitglieder und da lacht auch wieder das Trekkie-Herz. Ne? Wir sehen Benziten, direkt hinter Tandy kommt ein Benzit. Mhm. Kennen wir aus TNG, frühe Staffeln, weiß ich nicht mehr genau. Erste wahrscheinlich sogar. Ne? Mhm. Wir sehen Andorianer, die da rumlaufen. Dann eine Spezies, die habe ich mir ergoogeln müssen, aber ich hatte sie schon mal gesehen. Das sind die Napianer. Das kannst du auch mal eingeben. Napianer.
Das war übrigens von Enterprise D, die Rio Grande. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ah ja.
Napianer.
Ja, also so ein bisschen Cardassianer-mäßig, halt auch so ein Löffelkopf, aber ein sehr, sehr breiter Löffel.
So. Ja, genau. Mhm.
Ja, stand da auch rum.
Ja, richtig.
Ja. Genau. Die Benziten gab es übrigens zum ersten Mal in TNG in Coming of Age.
Das war interessant.
Da Rihanna ja schon bei TOS.
Ja.
Tandy selber ist Orion. Die kennen wir aus der allerersten Folge, die noch nicht mal gesendet worden ist damals, nämlich aus The Cage.
Ah, genau.
Da stammt auch ein Bild her, was wir später auch nochmal sehen. Genau. Tandy heißt mit vollem Namen Dvana Tendi ist Wissenschaftsoffizierin beziehungsweise Wissenschaftsärztin und soll jetzt vor allen Dingen im medizinischen Bereich offensichtlich ihre Ausbildung machen auf diesem Schiff.
Ja.
Und sie ist total begeistert. Sie informiert dann erstmal ihren Vorgesetzten, der da vorne steht, irgendwie darüber, ja, und ich bin hier von Außenposten 79 und ja, ich bin total aufgeregt und danke, danke, ich will Ihnen sagen, was das für eine Ehre. Er ist nicht so interessiert.
Ja, nicht
er
so wirklich.
Er schickt sie dann erstmal runter.
Ja. Genau.
Lower Decks, bitte. Wir sehen übrigens in diesem Hangar auch ein Besatzungsmitglied, das Sikh ist, also S-I-K-H, ne? Diese indische Religionsgemeinschaft. Das erkennt man am Turban. Mhm. Und ja, es gibt wohl Menschen in diesem Internet, die sich daran stören.
Ernsthaft?
Ja, weil Roddenberry halt gesagt hat, dass es in Zukunft keine Religion mehr gibt. Und deswegen ist ein Sikh auf der Cerritos böse. Hm.
Ja, mein Gott. So. Es, ja, kann man drüber streiten, aber das Religionsthema ist ja ein ewiges Thema und wir haben jetzt schon so viele Religionstopoi gehabt in den vergangenen, auch neuen Star Trek Serien. Oh. I don't know. Wir haben da ja auch eine lange Diskussion drüber geführt in der zweiten Staffel Discovery, ne? Beim Ausflug auf den Kirchenplaneten.
Ja, und auch bei Sätzen von Pike, ne? Der ja durchaus gesagt hat, dass er zumindest Agnostiker ist.
Ja.
Ja, ich störe mich nicht daran, dass da ein Mann mit Turban steht.
Ich auch nicht, ja.
Ja, wir sehen dann Bäumler und Marina, die hängen gerade in einer Messe ab, wo irgendein Replikator spinnt und wird von Bäumler, der von Bäumler gerade repariert wird. Mhm. Und warme Bananen ausspuckt. Ununterbrochen.
Ja, ist ganz schön.
Ja. Banana hot. Keine Ahnung.
Ja.
Genau. Tendi kommt dann an. Bäumler ist nämlich Tendis Orientation Liaison. Mhm. Der soll sie also einweisen. Und wir erfahren hier dann auch erstmal, dass Bäumler und Marina Command Division Trainees sind. Das heißt, es geht da schon darum, dass die irgendwann mal Karriere machen sollen.
Ja.
Ob Marina das wirklich will, ist die andere Frage.
Und Bäumler umso mehr.
Bäumler umso mehr. Marina sagt mehr so, ja, wir sind hier in Lower Decks, wir waschen nicht unsere Hände, wir machen Kickflips. Auch wieder könnte auch wieder ein Hinweis auf The Naked Time sein. Ne? Weil da so ein Redshirt sich nicht dekontaminiert und deswegen ein Virus mitbringt.
Ah.
Ne? Also sich nicht die Hände wäscht und deswegen ein Virus mitbringt auf die Enterprise. Könnte natürlich auch ein Hinweis auf die gesamte Rest der Folge
sein. Ja, richtig.
Wir waschen nicht unsere Hände. aber auf jeden Fall ist Marina nicht so richtig begeistert von der Kommandostruktur, ne? Von diesen Schiffen.
Ja.
Ja. Sie findet die Kommandoebene überbewertet, sagt aber sogar been there. Und da erfahren wir dann auch zum ersten Mal innerhalb der Serie, dass sie offensichtlich degradiert worden ist.
Ja, genau.
Ja, ja, und dann gehen die auf eine Tour durch die Cerritos. Was sagst du jetzt zum Schiff?
Ach, ich finde es alles in allem, also ich finde, es erinnert natürlich viel an TNG, an die Enterprise D irgendwie so. Es wirkt aber auch ein bisschen spartanischer. Aber ich fühlte mich schon irgendwie auch zu Hause. Also es hat sich so ein Zuhausegefühl eingestellt. Auch mit diesen ganzen Paneelen und Schaltern und Türdesigns und so, ne? Also das da finde ich, sind schon große Ähnlichkeiten. Und später auch ne, Geräusche, zum Beispiel, ne, wenn die das Holodeck betreten, solche Sachen. Mhm, ne?
Ja.
Was ich ganz witzig fand, da kommen wir jetzt zu hin, und was ich gar nicht so richtig glauben kann, also das, was auf halt Enterprise D nie passiert wäre, ist die Stockbetten im Flur. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Aber ich hab mich nichtsdestotrotz gleich irgendwie zu Hause gefühlt. Und es ist, finde ich, zeitgleich auch klar geworden, auch wenn es so gefühlt Anspielungen an die Enterprise D waren, es ist ein kleineres Schiff. Ne? Es ist alles ein bisschen runtergestuft so, ne?
Aber ich muss sagen, ich hatte auch ganz, ganz harte Enterprise-D-Vibes die ganze Zeit, wenn die da durch die Cerritos gelaufen sind. Es hat sich sehr, 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 sehr wie so angefühlt, als würde Picard gleich um die Ecke kommen und sagen, na, liebe Leute.
Picard hat niemals liebe Leute gesagt.
Stimmt.
Wirklich nicht.
Aber es gab so ein paar Codewörter, ne? Also der Musterpuffer Wartungszugriff zum Beispiel, ne? Also ein ganz klassischer TNG-Begriff. Aber es gibt auch eine Sache, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, die hat mich zurückgeworfen in eines unserer wunderbaren Mysterien.
Jetzt bin ich gespannt.
Man hört ganz kurz, dass es eine Cetacean oder Cetacean Ops gibt.
Cetacean.
Das heißt, ja, das ist die Ops, wo die Delfine.
Okay, ja. So. Ja, ich erinnere mich nur noch an den zu viele Opses hier für meinen Geschmack.
Genau, ja. Und er sagt dann dabei auch, dass es die Cetacean Ops ist. Und also wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass es in TNG auf der Enterprise D ja auch eine Ops gab, in der Delfine gearbeitet haben.
Stimmt, ja.
Und das war in einem Nebensatz bei Yesterday's Enterprise, glaube ich, zu hören oder sowas. Irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall gibt es die Cetacean Ops offensichtlich auch in der Cerritos. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir die sehen werden. Natürlich in der animierten Serie kann man die gut sehen.
Ne? Ja, da kann man ja auch alles machen mit Delfinen. Auch tierschutzkonform und so.
Exakt. Das würde ich gern sehen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir irgendwann mal diese Cetacean Ops sehen.
Auf jeden Fall. Ich wäre auch Fan.
So, und jetzt treffen sie erstmal auf Anson Rutherford auf der Tour. Ne? Der, über den haben wir eben gesprochen, der hat gerade sein erstes Implantat bekommen, mit dem er kybernetisch verbessert wurde, vermeintlich.
Mhm.
Es ist leider ein vulkanisches Implantat, deswegen schaltet es auch seine Gefühle aus.
Ja.
Und ansonsten funktioniert es nicht so richtig.
Es war eine Bzzzt. Ja.
Ja, der hat auf jeden Fall bald ein Date mit Anson Barnes, aber er ist jetzt nicht aufgeregt, weil das Implantat ihm natürlich alle Emotionen nimmt. Dann schraubt aber Marina ganz kurz ein bisschen an dem Implantat rum und leider funktioniert es danach nicht mehr so richtig, denn dann sind die Emotionen wieder da und Rutherford macht sich völlig verrückt.
Aber er sagt vielen Dank dafür. Ne? Also es war schon auch in seinem Sinn, dass er, also er war so ein bisschen traurig oder irritiert darüber, dass es keine Nervosität gab an diesem Tag vor diesem Date und ich glaube, er war ganz froh darüber, dass er jetzt wieder im Normalzustand ist.
Ich bin gespannt, ob Rutherford nachher mehr Geordi oder mehr Data wird.
Ja. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem am Ende.
Könnte schon sein. Ne? Also jetzt gerade fühlt es sich so ein bisschen so an, wie eine Mischung aus Geordi und Data.
Ja.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln
kann. Hat auf jeden Fall viel Potenzial, finde ich. Das ist eine lustige Idee, irgendwie quasi Menschen mit Implantat, also so ein Halb-Androiden quasi zu zeigen, weil das so schön die Schnittstelle dann auch offenlegt und du kannst ja in alle möglichen Richtungen gehen. Ich bin sehr gespannt, was sie damit noch so anstellen. Da kannst du vieles mit anstellen.
Genau. Auf jeden Fall. Hm. Ja, und dann hast du das schon angesprochen. Sie kommen auf ihre Tour zu diesen Unterbringungen, ne? Die Kojen auf dem langen Flur. Es gibt tatsächlich einen Präzedenzfall in Star Trek dafür, dass das wurde schon mal so gezeigt.
Krass.
In Undiscovered Country haben wir eben schon drüber gesprochen. Star Trek 6 ist das, glaube ich, ne? Ja. Da gab es mehrere Besatzungsmitglieder, die in Kojen in einem Flur schliefen.
Ach, lustig.
Ja.
Finde ich irgendwie tatsächlich auch ein bisschen unpraktisch. So. Also, ich meine, das ist ja wahrscheinlich mega laut da und so. Also.
Ja, vielleicht ist es ein Platzproblem.
Hm.
Weil ich meine, denk mal an das Boot. Da hast du auch schon mal einen Podcast drüber gemacht.
Stimmt.
Du Multitalent.
Ich sag's dir, ich kann alles.
Da haben sie auch in Kojen in den Flur geschlafen.
Ein sehr schöner Podcast übrigens, aber das nur nebenbei. Also das über nicht über die Serie, sondern über den Film. Das war sehr schön. Ja, und da haben sie definitiv in Kojen geschlafen. Und da ist natürlich klar, da ist das Platzproblem überall. Aber ja, gut, da muss man so ein bisschen aus diesem Enterprise-D-Kosmos raus und sich irgendwie vorstellen, dass das Ding halt voll ist, so, ne?
Ja, also wäre für mich auf jeden Fall schon mal ein No-Go und ich würde dann meinen Dienst nicht antreten.
Ich finde es auch echt anstrengend, weißt du, also ich habe ja nichts gegen Gemeinschaftsunterkünfte, ne? Das kann ja auch ganz witzig sein, aber so mitten auf dem Gang, das ist für mich das Ungemütlichste, was ich mir so vorstellen kann, wenn er irgendwie andauert irgendwelche Leute.
Weißt du? Ich bin echt auch kein Fan mehr von Gemeinschaftsunterkünften. Ich denke auch immer dieses, wenn so Leute davon schwärmen, ja, Tourleben und sowas und dann in einem Nightliner rumzufahren und sowas, denke ich immer, nee, also ein Nightliner ist doch blöd, weil dann da sind doch überall nur diese Kojen und wenn jemand schnarcht, und das bin im Zweifel ich, dann wird es extrem laut für alle anderen und anstrengend und so.
Ja, da ist natürlich schon was dran. Also da musst du halt auch irgendwie, ich glaube, Europarks sind da schon auch Pflicht. Ne? Aber ich meine, gut, wir sind jetzt auch wahrscheinlich 2 bis 4 Tage älter als der Durchschnitts-Anson und am Anfang musst du durch sowas halt durch in deinem Leben, oder? Also ich meine, ich war jetzt noch nie in einer militärischen Ausbildung, aber Ja, gut, wenn du dann halt irgendwie die ersten 3 Jahre lang in Sokolien schläfst, dann ist es halt so, wird irgendwann besser. Ja, gut,
früher war das für mich auch kein Problem, das stimmt schon. Ja. Wir sind jetzt einfach alt.
Und wir sind alt, genau.
Kompliziert.
Ja, vor allen Dingen verwöhnte Bitches wollte ich gerade sagen, aber da müssen wir jetzt wieder, müssen wir wieder explicit anmachen.
Entschuldigung, Jonathan. ja, Bubble erwähnt noch, dass die Duschen muffig sind, was keinen Sinn machen würde, da das Schallduschen sind.
Ja.
Jetzt habe ich doch einen Witz nacherzählt, aber ich wollte diesen Witz eigentlich nur darauf anteasern, dass das mit den Schallduschen ist eine Idee aus, na?
Wahrscheinlich TOS, oder? Weil es zu teuer gewesen wäre, um die... Nein, es ist eine Idee aus TNG, weil da gibt es sie auf jeden Fall. Nein, es ist eine Idee aus... Enterprise, Star Trek Enterprise, weil da sieht man sie zum ersten Mal.
Nein.
Retrospektiv
die,
gesehen.
Jetzt hast du in unsere Schattenredaktion geguckt, das stimmt ja auch nicht.
Was? Nee, ich hab. Nee,
nein, wir haben erst letztens besprochen, die Stelle, an der die Schalldusche zum allerersten Mal eingeführt wird. Das ist nämlich Star Trek The Motion Picture.
Ach, richtig, ich erinnere mich wieder, dass wir darüber gesprochen haben. Wir
sehen da eine Szene, in der sich die Voyager-Sonde in einer Schalldusche in Elia verwandelt. Und das ist das erste Mal, dass Schallduschen benutzt werden in Star Trek und seitdem immer wieder. Ich glaube, bei TNG haben sie auch überall Schallduschen und so.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht also quasi Redcon-mäßig das erste Mal gezeigt wurden in Enterprise oder so, aber das wäre ja dann auch nicht das erste Mal gewesen, sondern du weißt, was ich meine. Das also kann zeitlich. Sein.
Also ja, also genau, zeitlich, ja.
Egal. Ja. Da gibt es ja diese Stelle, aber nee, das ist auch in einer. Nee, es gibt, glaube ich, auch eine Duschszene mit T'Pol. Es gibt ja diese Szene, ja,
auf jeden Fall.
Wo sie
sich gegenseitig einreiben.
Genau, so. Ja. Da war, die musste durch einiges durch, ne? Was so die Sexismus-Lampe angeht.
Ui, ui. Ja, definitiv. So, Bäumler würde gerne das Protokoll erfüllen. Dann müsste Tendley jetzt nämlich in die Krankenstation und zu ihrem entsprechenden Supervisor oder was, wo auch immer.
Mhm.
Mariner sagt, Tendi soll bitte aufs Holodeck gehen, denn das ist der beste Part des Schiffs. Da bäumen wir natürlich auch nicht zu. Was würdest du denn sagen, ist der beste Part des Schiffs?
Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was du halt für einen Job hast und für einen Zugang am Ende. Ne? Also ich kann schon irgendwie die Argumentation verstehen, weil so ein Holodeck hätte ich echt sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt irgendwie irgendeinen coolen Job auf der Brücke hätte, würde ich wahrscheinlich auch denken, die Brücke ist der coolste Ort, weil da ist where the magic happens quasi. Ne? Also ich finde Brücken schon ziemlich geil.
Also ich bin totaler Holodeck-Fan, deswegen...
Ja, ist halt so die Frage. Ne? Wenn du jetzt halt irgendwie, also ich würde dann, wenn ich Captain wäre oder was auch immer, Riker, dann... Hätte ich wahrscheinlich gut Bock, meine Freizeit auf dem Holodeck zu verbringen, aber dann fände ich es auch ganz geil, auf der Brücke abzuhängen. Wenn ich jetzt halt irgendwie den Medizinraum putze und irgendein Ensign bin, dann würde ich wahrscheinlich lieber als den Medizinraum zu putzen auf dem Holodeck. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber im Prinzip ist die Brücke ja mehr so, ja, ist halt wie so ein Vorstandsraum irgendwie in einem großen Unternehmen. Ein Holodeck hingegen ist ja alles.
Aber es ist alles nicht echt.
Das ist mir völlig egal. Ich brauche doch keine Echtheit.
Nee, das ist völlig überschätzt.
Simulieren. Auch Temperaturen und sowas, das ist doch perfekt.
Oh ja,
ich brauche doch keine Echtheit, wenn ich ein Holodeck habe.
Ja, da kommen wir nicht zusammen. Also ich find's schon geiler, irgendwie dann die echten Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob die Second-Contact-Probleme so mein Ding wären, wobei die offensichtlich doch anspruchsvoller sind, wie wir in dieser ersten Folge feststellen, als man so denken mag. Aber so Brücke, wo das richtige Leben stattfindet, finde ich schon geil. Dann sehen wir uns einfach in meiner Freizeit auf dem Holodeck. Dann hängst du da eh mal ab und dann kommen wir vorbei.
Das ist okay, dann mach du den Job da und den Holodeck. Kein Problem. Ja, Mariner sagt dann auch sofort, ja, hier Hawaii, Strand und sowas, ne, wäre wahrscheinlich auch einer der ersten Orte, wo ich mich einfach mal hin wünschen würde.
Ja.
Also je nachdem, in welchem Zustand ich gerade bin. Jetzt gerade würde ich mich auch vielleicht freuen, einfach, keine Ahnung, Skandinavien irgendwo ins ewige Eis oder sowas.
Da freust du dich genau 3 Minuten drüber.
Ja, wahrscheinlich. genau, aber Bäumler beschwert sich dann auch in Hawaii sofort, ne, weil einfach überall Sand hinkommt und einen Ausschlag verursacht. Ist so ein bisschen auch wieder eine Star Wars-Referenz. Ne? Anakin Skywalker in Angriff der Klonkrieger.
Mhm.
Ich mag keinen Sand, er ist rau und grob und kommt überall hin. Ne?
Echt?
Gut. Ja, keine Ahnung, wenn ich dir hier irgendwelche Star Wars-Zitate um die Ohren hauen muss und du dich daran nicht erinnerst, dann haben wir wirklich ein Problem.
Ich bin ja nun wirklich kein Star Wars-Fanboy. Du stellst mich immer so dar, als würde ich jeden Film auswendig kennen. Also wenn dann die ersten drei halt, also 4, 5 und 6, da.
Achso, ich dachte 1, 2, 3.
Ja, da bin ich eher so raus. Also, ja, die habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber das ist halt was anderes. Aber egal, das brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen, dieses Fass.
Dann gehen wir ein Stück weiter. Tandy lässt nämlich das Holodeck dann Orion zeigen. Genauer gesagt das Arashake Center oder Arashake Center. Schöne Grüße hier an Jörg Hillebrand von Ex Astra Scientia. Der hat nämlich auf Twitter schön aufgezeigt, dass das eine Reminiszenz an die Orion-Kolonie in The Cage ist.
Ah.
Mit ganz, ganz vielen Details. Also man sieht da wirklich, wenn man die Orion-Kolonie in The Cage mal daneben legt, dann sieht man so dieselben Säulen und dieselben Treppen und sowas. Das ist ganz, ganz toll.
Ach, schön. Wirklich.
Ja, und Bäumler wünscht sich dann zum Warp-Core. Das ist nämlich sein Happy Place.
Ja, ins eigene Schiff quasi, ja.
Ja.
Also man hätte auch irgendwie wahrscheinlich viermal um die Ecke gehen können, aber nein. Aber wahrscheinlich darf er da gar nicht rein. Ne?
Wahrscheinlich. Er wird dann aber auch relativ schnell zur Brücke gerufen, während Mariner sich dann in ein Nudisten-Fitness-Center simuliert. Ja.
Ja, und sie noch irgendwie sowas sagt wie, ist ja eine sehr detaillierte Projektion, was auch immer.
Ja. Ja. Penis-Gags.
Here we go.
Ja, aber Tandy ist schon ein bisschen beeindruckt, dass Bäumler zur Brücke gerufen wird und er fühlt sich dabei auch ziemlich toll, ne? Muss man sagen. Weil er wird immerhin zur Brücke gerufen.
Ja, verständlich, ja, natürlich würde ich mich da toll fühlen.
Das ist sein Platz.
Ja. Ja, er hat auch ein bisschen die Hosen voll.
Schon, das sehen wir später. Ja. Aber erstmal gehen wir auf die Oberfläche des Planeten der Galadoniens. Da sehen wir Kommandant Jack Ransom. Ja. Der Riker. Muss man sagen, ne?
Ja.
Der Riker der Cerritos.
Ja, meinst du, tut Riker so ein bisschen Unrecht, aber naja, gut, ja.
Ja, wir werden sehen. Und der wickelt gerade quasi den Second Contact ab, ne? Spricht da mit dem galadonischen Hohen Rat und er informiert die Kanzlerin, dass sie Bautrupps von der Cerritos runterschicken, um Hilfe bei der Montage eines Subraum-Kommunikationsarrays zu leisten. Klassische Star Trek-Aufgabe, Subraum-Kommunikationsarrays aufzubauen.
Ja.
Finde ich sehr nach Sternenflotte.
Ja, auf jeden Fall.
Während er das sagt, wird dann von so einem fliegenden Insekt gestochen irgendwie.
Ja.
Und dann werden sie hochgebeamt. Und wir wissen natürlich schon, oh, das hat man uns nicht zu Unrecht gezeigt.
Ja.
Das hat man uns nicht umsonst gezeigt. An Bord der Cerritos fragt dann Commander Stevens, ob Ransom sich den Biss nicht mal ansehen lassen soll. Ne?
Ja.
Könnte in die Krankenstation gehen. Und Ransom sagt, ach, komm,
Papa,
ich lieber zum Drink ein, Stevens.
Ja, Profis ja, unter sich,
scherzen,
ne?
Scherzen sie ein bisschen rum. Ja, echt Profis.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung. Ich mag die Kommando-Leute auf der Cerritos auch sehr, sehr gerne. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Die sind auf jeden Fall alle hübsch überzeichnet und funktioniert irgendwie schon.
Man kann sie sich gut merken.
Auch das, ja.
Ja, dann gehen wir auf die Brücke. Gerät der nervöse Bäumler dann erstmal fast mit Ransom zusammen, ne? Weil Ransom ihn dann sagt, ja, Ensign, warum bist du nicht auf deiner Station? Aber Captain Freeman ruft ihn dann zu sich in den Bereitschaftsraum.
Und dann wendet sich das Image quasi.
Genau. Sie gibt ihm nämlich einen Geheimauftrag. Und zwar den Auftrag, Mariner zu überwachen. Bäumler will Karriere machen, also nimmt er das natürlich an.
Arsch.
Tatsächlich. Ist aber so ein bisschen auch wieder eine Erinnerung an die Episode, an die TNG-Episode Lower Decks. Ne? Da macht das Picard ja auch. Der ruft da so einen Ensign Sito zu sich und erteilt ihm auch einen geheimen Auftrag.
Ah, ich erinnere mich dunkel.
Allerdings ist der Auftrag nicht, irgendein anderes Besatzungsmitglied auszuspionieren. Das wäre jetzt nicht Picard-Style, das ist eher Lidl-Style oder halt von Captain Freeman, aber halt nicht Picard.
Ja.
So, hast du dir den Bereitschaftsraum von Freeman mal genauer angeguckt?
Nicht wirklich, ich wusste ja, dass du es tun wirst. Nein.
Ja, so viel ist noch nicht rauszuholen. Ja. Also wir haben die Flagge von Kalifornien.
Ja.
Wir haben ein Schwert, ein sehr, sehr langes.
Mhm.
Gucken, wann das noch spannend wird. Und wir haben eine Offiziersmütze. Und die finde ich relativ spannend, weil das eine Offiziersmütze ist, die Mitglieder der Sternflotte in den Restart-Filmen, in den JJ-Track-Filmen tragen.
Aha, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das heißt, wir haben hier quasi etwas aus der Kelvin-Timeline, was offensichtlich auch in dieser Timeline plötzlich eingeführt worden ist.
Oh.
Ja? Einfach beobachten.
Ja.
Ja. Gut. Wir gehen auf die Lounge. Wir gehen in die Lounge. Ne? Auf der Cerritos. Mhm. Da hat Rutherford jetzt gerade sein Date mit Ensign Barnes. Und das vulkanische Implantat bereitet ihn da so ein paar Schwierigkeiten, aber Barnes scheint sehr interessiert zu sein, weil sie sagt dann auch, ihr Vater ist auch kybernetisch verbessert. Ja, ja, quasi eine Gemeinsamkeit.
Toll, läuft ja, also.
Die Issue und hat Chancen. Ja. Währenddessen, nee, machen wir es anders.
Ja?
Ich frage dich erstmal, die Lounge,
ja?
Gefällt die dir?
Ich weiß nicht genau warum, aber ich musste an die Orville denken. Irgendwie so vom Gefühl her war die Lounge so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also sie ist schon relativ groß, ne? Für so ein kleines Schiff. Ja, und ansonsten ist sie relativ spartanisch eingerichtet, so, ne? Aber es sieht schon auch irgendwie wieder klassisch nach TNG aus, vieles so.
Ich fand's, also ich, für mich war die 10 vorne Assoziation viel, viel größer als die Orville-Assoziation, weil die Orville waren ja auch so Pflanzen und sowas und so ein bisschen höher gestellt und so. Und ich finde, das war 10 vorne at its best.
Ich finde, 10 vorne war gemütlicher. Also hatte so ein, mehr so eine weiche Teppich-Ausstrahlung. So, oh, es ist total schwer in Worte zu fassen. Irgendwie so, weiß auch nicht, es war für mich irgendwie plüschiger, gemütlicher. Das ist, war für mich da mehr Mensa, weißt du?
Mhm. Ja, okay, dann müssen wir das mal ein bisschen beobachten. Hm. Ich war sehr bei 10 vorne. Muss ich mal beim nächsten Mal nochmal überprüfen.
Ja, ich mache das auch. Ich werde nochmal kritisch in mich hineinfühlen.
Gehen wir erstmal in den Transporterraum. Da bereiten sich Bäumler und Mariner gerade darauf vor, mit einer Landungsparty auf dem Planeten zu beamen. Mhm. Sie neckt ihn so ein bisschen, ne, warum er denn zur Brücke gerufen wurde. Und Bäumler ist total unbeeindruckt. Ne? Der reagiert überhaupt nicht mehr. Offensichtlich fühlt er sich jetzt erhaben, ne, gegenüber Mariner und geht überhaupt nicht mehr auf ihre Piekseleien ein. Was auch immer das ist.
Ja. Aber wir verstehen dich, Andi, wir verstehen dich.
Danke, danke. Und auf der Oberfläche beginnt Lieutenant Commander Andy Billups dann die Besatzung dazu zu bringen, an dem Subraum Array zu arbeiten. Mariner aber verlässt die Gruppe.
Oh, oh. So.
Wir wissen noch nicht genau, wo sie hingeht.
Nee. Ja.
In der Bar läuft währenddessen das Date weiter, aber plötzlich bekommt Ransom an der Bar einen Anfall, fängt an, sich völlig wild zu verhalten, greift random Besatzungsmitglieder an,
ja,
beißt sie und infiziert sie und, ja gut, nennen wir die Dinge beim Namen, er hat ein Zombie-Virus.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja
wird
die
nicht
Dinge
ausgesprochen, ja, aber es ist definitiv ein Zombie-Virus.
Genau, ab diesem Punkt verwandelt sich die Serie dann zumindest zur Hälfte in eine Zombie-Folge.
Ja, genau. Fandst du gut?
Och du, Zombie-Content, ich bin jetzt da nicht. Also es ist schon ziemlich übertrieben und es ist ganz schön viel, was dann da irgendwie an quasi Brutalität passiert. Also jetzt nicht wegen der Brutalität, aber ach, das ja. I don't know. Ich fand die Situation, die da drumherum entstanden sind, fand ich irgendwie amüsanter. Also ne, das, was du jetzt gleich erzählen wirst, ne, dass das Date weiterläuft zum Beispiel, das fand ich deutlich amüsanter. Also ne, diese ganze quasi zweite Ebene in dieser Zombie-Geschichte, ja, fand ich lustiger und ich fand es auch irgendwie lustiger, was auf dem Planeten passiert währenddessen. Aber es ist auch okay. Es war völlig in Ordnung. Es war so ein bisschen überdreht, fand ich, aber es ist ja in Ordnung.
Ja, aber dann gehen wir doch auf den Planeten zurück. Da bemerkt Bäumler nämlich gerade, dass Mariner Vorräte in ein Fahrzeug verlädt und wegfährt.
Und da ist ja hier der neue Agent Bäumler natürlich sofort, legt er seine Nase quasi in den Wind und riecht Verrat.
Genau. Aber offensichtlich kann sie auch nicht so weit fahren, weil er läuft ihr einfach hinterher und kommt dann auch relativ bald bei ihr an.
Stimmt. Ja, mein Gott.
Ja. Das Fahrzeug ist noch spannend. Ne? Das gab es nämlich auch schon mal. Und zwar in Nemesis.
Mhm, das sind da diese Wüstenfahrzeuge, die, ne?
Ja. Genau. Argos heißen die da. Mhm. Und der Film spielt ein Jahr vor Lower Decks. Das heißt, das passt schon, dass die jetzt auch Argos haben. Wobei die damals für die Enterprise sehr, sehr neu waren.
Und es war ja auch die neue, ja, Enterprise, ne? Es war ja alles neu.
Cerritos, ja. Vielleicht hat die Enterprise die als relativ spät bekommen. Und die gab es schon lange oder so. Hm.
Aber die haben schon in Nemesis alle so getan, als wäre es irgendwie der heiße Scheiß, da jetzt mal mit so einem Buggy durch die Gegend zu fahren. Die haben auch alle Star Wars nicht gesehen.
Ja. Das haben wir wieder vergessen. Star Wars hält sich halt nicht gut. Ist nicht gut gealtert.
Ja.
Ja, müssen wir mal ein bisschen verfolgen. Vor der Krankenstation von der Cerritos kommt Tandy rein und ist schockiert, weil sie natürlich schon die Auswirkungen dieses Zombie-Virus sieht. Ne? Ganz, ganz viele infizierte Besatzungsmitglieder liegen da auf diesen Biobetten und spucken schwarze Galle durch die Gegend. Mhm. Und dann sehen wir zum ersten Mal die Chefärztin, eine Kaetianerin namens Tiana.
Die auch Galle spuckt.
Die, ja, aber mehr verbal. Ne? Mhm. So. Die ist, finde ich, die erinnert mich so ein bisschen an Reno.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
Immer trocken, böse und im Prinzip desinteressiert.
Ja, genau.
Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen.
Ja.
Und die sagt dann, ja, komm, jetzt helf mal, du musst die infizierten Besatzungsmitglieder an die Betten schnallen. Und Tandy sagt, nee, aber ich soll hier Nurse Westlake unterstützen. Und Tiana sagt dann, ja, das ist Nurse Westlake, jetzt fixier den mal.
Ja.
Aber schön, dass Tandy dann immerhin noch sagt, ja, ich freue mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall der perfekte erste Tag, ja, finde ich auch super.
Genau. Ja, ja, für Tandy aber, glaube ich, wirklich, das sagt sie auch später nochmal, sie ist ja endgültig begeistert. Ja, Bäumler folgt Mariner zu einer kleinen Hütte, wo sie zwei Galadonier trifft. Und dann springt er quasi aus dem Busch raus und sagt, ha, ich hab dich erwischt, du bist eine Waffenhändlerin. Und die Galadonier laufen sie natürlich sofort so ein bisschen weg. Ne? Ja. Und Bäumler holt dann aber einen Phaser raus und bedroht sie mit vorgehaltener Waffe. Ne? Und verweist darauf auf die Vorschriften 498 und 756. Und Mariner ergänzt dann sogar mit 25, 15 und 348. Und sie sagt dann aber auch, Bäumler verstoße allein schon gegen 76, weil er den Phaser auf sie richtet.
Ja, schöne Szene.
Absolut.
Ja.
Ich glaube, dass alle Bestimmungen noch nie zuvor im Track-Kanon erwähnt worden sind. Aber hätte ja sein können.
Gut.
Also, dass die Sternenflotte sehr, sehr viele Bestimmungen hat, gerade was so First und Second Contact offensichtlich angeht. Mhm. Das können wir uns schon sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, klar, das passt.
Ja, Mariner ist dann wütend, ne?
Ja. Ja, weil er nicht checkt oder auch nicht checken kann, was da eigentlich gerade wirklich abläuft, so, ne?
Genau. Was dann nämlich abläuft, ist, dass sie diesen Galadoniern einfach nur landwirtschaftliche Geräte geben wollte.
Ja.
Das sind Bauern. Und Bäumler glaubt das nicht, bis sie ihm die Werkzeuge quasi zeigt. Und
ja.
Dann rennen die Bauern aber verängstigt in das Haus, ne, als er den Phaser runternimmt. Das Problem ist, in dem Haus hat offensichtlich so eine riesen Spinne geschlafen und die fängt jetzt an, Bäumler und Mariner zu jagen.
Upsi.
Ja. Auch klassische Jagdszene, ne? Also sowas hätte ich auch für eine Animationsserie irgendwie erwartet.
Ja, genau. Aber unterhaltsam. Also das ja. ist, genau.
Sie können sich dann verstecken und fangen an zu diskutieren. Dabei erfahren wir dann aber so ein paar spannende Sachen. Ne? Mariner verrät, dass sie schon mal auf diese Außerirdischen getroffen sind,
ja.
Außerirdischen getroffen ist auf die Galadonia. Offensichtlich, als sie vorher auf der USS Quito war, bevor sie degradiert worden ist.
Das heißt, der First Contact, da war sie auch mit dabei.
Genau. Ja. Ist ein bisschen wie bei Kirk, der hat das auch mal in TOS gehabt, ne? Dass er irgendwie einen Planeten schon mal besucht hatte.
Mhm.
Und Mariner schmuggelt, um Starfleet-Bürokratie zu umgehen. Das wiederum hat mich sehr an Rolaren erinnert.
Ah, Fähnrich Roh.
Ja.
Ja.
Die hat das auch quasi so gemacht. Ist allgemein so ein bisschen ein Charakter wie Mariner, ne?
Ja, das stimmt. Die war ja auch so ein bisschen unbequem, mit dem Kopf durch die Wand und jetzt nicht unbedingt das Schlechte wollen, aber das Gute halt mit dem Brecheisen quasi, ne?
Genau, ja. Ja, Mariner finde ich sehr, sehr interessant. Da können wir nachher vielleicht nochmal im Fazit kurz drüber sprechen.
Gerne.
Sie erzählt dann auch, ja, dass sie in einem klingonischen Gefängnis gewesen war, wo sie gegen einen Yeti um die eigenen Schuhe kämpfen musste. Klingt nach Horapente, ne? Da auch wieder in Star Trek 6 musste Kirk da gegen so ein riesiges, blaues, außerirdisches Etwas um seinen Mantel kämpfen.
Ja.
Und dann diskutieren sie über General Order 5. Was auch immer General Order 5 bedeutet. Ob das irgendwie, also weil sie überlegen, ob sie die Spinne abschießen können, beziehungsweise zumindest stunnen.
Ja.
Mariner sagt dann, nee, mach nicht, weil dann wird die Milch sauer, weil die offensichtlich diese Milch trinken, Spinnenmilch.
Mhm. Also es ist ein Nutztier.
Genau.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, was General Order 5 ist. Das ist, man muss Nutzvieh eines Planeten wieder einsammeln, wenn man sie selber aufgescheucht hat. Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich, wenn das so, also 5 ist ja weit vorne, ne? Wenn das wird bestimmt irgendeine größere Bedeutung haben, irgendwie. Weiß ich nicht. Also
4 ist, die Sternenflotte kennt keine Todesstrafe.
Die Nutztiere anderer sind heilig.
Und 7 ist, es gibt eine Todesstrafe, wenn sie auf Talos 4, wenn sie Talos 4 besuchen. Müssen uns noch was für General Order 5 überlegen.
Ja, wir formulieren was.
Ja. Im Endeffekt bauen die beiden dann so Dummies aus ihrer eigenen Kleidung und lenken die Spinne damit ab und dann springt Mariner auf die Spinne drauf und bittet Bäumler auch das zu machen, aber Bäumler schafft es nicht und landet im Maul der Spinne. Und dann kommen gerade die galadonischen Bauern und reden kurz mit Mariner und sagen, ja, die Spinne ist ein Pflanzenfresser, ist alles kein Problem. Deswegen darf die Spinne dann Bäumler noch ein wenig durch die Gegend saugen.
Ja,
quasi.
Die will nur spielen.
Ja, tut doch nichts. Süß. Ja, gut. Also offensichtlich ist die Situation da unten einigermaßen unter Kontrolle.
Ja.
Das kann man über Cerritos überhaupt nicht sagen. Da ist alles außer Kontrolle.
Ja.
Barnes und Rutherford sind zwar noch nicht infiziert, schießen sich aber irgendwie mit ihren Phasern den Weg frei, kommen aber auch irgendwie nicht zum Maschinenraum, wo sie eigentlich hinwollen. Und deswegen entscheiden sie sich jetzt zu einem Weltraumspaziergang über die Außenhülle.
Aber währenddessen läuft die ganze Zeit ihr Date weiter, ne? Sie fragen sich zwischendurch immer wieder irgendwelche persönlichen Fragen und klären irgendwelche Sachen und machen das auch in einer extremen Ruhe. Also das quasi das Retten des Schiffs, ja, ich mache wieder Anführungszeichen, das läuft so nebenher. Eigentlich läuft primär noch immer das Date so, ne?
Ja, genau.
Mag ich sehr gerne.
Also lassen sich da auf jeden Fall nicht ablenken.
Ja.
Ja, ist auch so ein klassisches Hollywood-Rom-Com-Ding irgendwie, ne?
Ja, ja, ja.
Ja.
Aber finde ich schön eingesetzt an der Stelle.
Ja. Dass sie da über die Untertasse laufen von außen, ist natürlich eine Erinnerung an First Contact.
Mhm.
Da machen sie es ja auch.
Ja. Stimmt.
Und schön, ne, wenn die Episode hier Second Contact heißt, dann darf man auch mal an First Contact erinnern.
Auf jeden Fall.
Und schon wieder ein Mysterium, hast du das gemerkt?
Was? Nee, wo?
Barnes erwähnt, dass sie lieber klassische Musik mag und deswegen, sie ist Fan von den Monkees. Erinnerst du dich?
Gerade passiert noch nichts.
Chekhov ist doch damals gecastet worden, weil er so aussieht wie einer der Monkees.
Ach, richtig, richtig, David richtig. Jones. Ja. Jetzt bin ich wieder dabei. Alles klar.
Dass die Monkees spielen eine Rolle in Star Trek und das wird hier auch nochmal aufgenommen. Und man kann davon ausgehen, dass solche Anspielungen von Mike McMahon wirklich absichtlich reingesetzt
werden. Ja, sind. Das kann kein Zufall sein, das stimmt schon, ja.
Aber ich mochte sehr, sehr die Antwort. Naja, ich will mal so sagen, I'm a believer.
Und damit hat auch jeder jetzt einen Ohrwurm für den Rest des Tages.
Then I saw her face. Mhm. Nach dem Spaziergang können sie sich dann gerade noch durch so eine Sicherheitstür retten, weil die Zombies quasi wirklich das ganze Schiff mittlerweile befallen haben. Und dort küsst Barnes dann Rutherford sofort. Und du denkst, oh, wow, gut gelaufenes Date.
Ja, auf jeden Fall. Bis dahin.
Rutherford ist völlig außer sich. Aber mehr beeindruckt von der Tatsache, dass die automatischen Türen ihn und Barnes nicht in einen bestimmten Bereich gelassen haben.
Ja, upsie.
Und dann schöne Bemerkung auch hier wieder, Mysterium kann man da auch wieder draus machen. Er erwähnt auch, dass es einen Anschein hat, als hätten die Türen dann 1-4 Chance, sich überhaupt richtig zu öffnen. Und wenn man daran denkt, dass es unzählige Star Trek Blooper gibt, wo irgendwelche Darsteller gegen Türen laufen, weil die Leute vergessen haben, sie aufzumachen.
Ja, oder nicht wieder zumachen oder was auch immer, ja. Oder zu früh zumachen oder, ja.
Ja. Gut. Nächste Szene. Stevens ist mittlerweile auch infiziert und Tiana bemerkt, dass Anästhesie bei den Infizierten versagt in der Krankenstation. Mhm. Deswegen muss Tandy nun, ich habe es mal genannt, extrakorporale Herzdruckmassage machen.
Das ist schön gesagt. Also das Herz
ist außerhalb des Körpers und sie muss es massieren und das ohne Anästhesie. Stevens tut das ein bisschen weh, muss man sagen.
Au, 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 au. Ja, es war eklig und lustig zugleich.
Exakt.
Ja.
Auf dem Planeten hat die Spinnenkreatur ausgenuggelt und ein traumatisierter und nackter Bäumler wird dann von Mariner aus dem Schlund gezogen. Und er ist mit fiesen rosa Schleim von der Kreatur bedeckt.
Ich hätte gelb gesagt, aber bitte, ja.
Nee, er ist rosa.
Ist rosa, ganz klar. Okay.
Ja.
Ja, Farbendetails.
Farbendetails, genau. Er ist auch nackt, aber er kriegt dann irgendwie so eine Latzhose von den Bauern da geschenkt.
Ja. Aber der Schleim bleibt, ja. Der Schleim
bleibt größtenteils und auf dem Weg zurück ins Lager beichtet er dann Mariner auch, dass er angewiesen wurde, sie zu überwachen und Verstöße direkt an Freeman zu melden. Und Mariner ist ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, sondern mehr enttäuscht, dass er angenommen hat. Weil sie immer sagt, ja Leute, warum liebst du diese Führungsoffiziere so? Das sind alles Idioten. Ne? Die wollen nur ihren Ruhm und interessieren sich nicht für die Redshirts. So. Ja. Ja. Und Bäumler will aber seinen Traum von den Führungsoffizieren noch nicht aufgeben und weigert sich deswegen, ihr zu glauben.
Aber es war ja schon ein Loyalitätsbeweis an der Stelle. Ne? Also das war schon ein ungewöhnlicher Move für Bäumler, dass er sich jetzt quasi ihr offenbart. Also es war ein Moment seiner Schwäche, könnte man sagen. Oder vielleicht
kann man schon positiv sehen auf der Seite.
Oder Stärke, ja, wie auch immer, genau.
Ja, das würde er ja nachher nochmal zeigen, dazu später mehr.
Ja.
Yeah. Zurück oben auf der Cerritos werden sie dann überrascht, als sie sehen, wie die Besatzung gegen ihre infizierten Besatzungsmitglieder kämpft.
Ja.
Und der Kampf dreht sich dann auch schnell gegen sie. Sie sind dann quasi nur noch mit ein paar Leuten, unter anderem eben Captain Freeman. Und Captain Freeman bittet dann um Empfehlungen. Und der Sicherheitschef, Shax, ein riesiger Bajoraner, der mir sehr gut gefällt.
Ja.
Rein optisch hat noch nicht so viel zu tun, aber also passt irgendwie mit dem Ohrring und dieser Nase und dann halt, keine Ahnung, 2,50 Meter groß.
Ja, cooler Typ
auf jeden Fall. Und extrem breit.
Ja.
Der empfiehlt dann auf jeden Fall, den Warpkern zur Detonation zu bringen. Also so weit ist es schon.
Ja.
Freeman will das noch nicht, aber Tiana hat dann eine Lösung. Sie analysiert nämlich gerade mal den Schleim auf Bäumler und sagt, hey, der hier ist richtig wichtig. Natürlich nicht der Crewman, sondern der Schleim.
Ja.
Und dann darf Shax dann Bäumler in die Krankenstation tragen.
Mhm. Was er richtig gut findet, ja.
Genau. Bäumler hat da nicht mehr so richtig eine Rolle, außer der Schleimträger zu sein.
Ja.
Und auf der Krankenstation synthetisiert Tiana dann den Schleim, entwickelt ein Hypospray, das den Zombie-Effekt vollständig neutralisiert. Ranson bekommt das und ist dann verstört, als ihm gesagt wurde, dass er Fleisch gegessen hat. Ja. Ich hatte gesagt, das ist ein Riker-Typ. Ne? Riker hat auch mal irgendwann gesagt, alle sind Vegetarier bei uns.
Ja, aber ich glaube, er fragt ihn nicht, ob er Menschenfleisch gegessen hat. Ich glaube, das verstört ihn.
Fleisch,
ja?
Es ging um Fleisch.
Also ja. Ich hätte das so übertragen irgendwie, weil die sich auch gegenseitig gebissen haben und so.
Ja. Ich weiß nicht, steht Flash, Flash steht doch für Fleisch und nicht für Menschenfleisch, oder?
Meat ist eher Fleisch, nee, oder?
Flash ist einfach nur Fleisch.
Wie dem auch sei, man kann es ja so oder so interpretieren beide führen eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung.
Bin mal gespannt, wie das die deutsche Synchro denn übersetzt, ob die das mit Menschenfleisch übersetzen.
Hm.
Ich Ich hatte es eher als einen Hinweis darauf gesehen, dass die Offiziere alle Vegetarier sind, wie Riker das schon mal gesagt hat.
Ich habe es halt anders, also ich habe verstanden, dass er sich davor ekelt, dass er quasi seine Crewmitglieder gegessen hat.
Gut, auch das könnte man verstehen.
Ja. Was ja, ein bisschen seltsam ist.
Das Gegenmittel wird dann über die Luftversorgung auf der Cerritos verteilt und alle verlieren ihre Zombiehaftigkeit, ihren Wutvirus quasi.
Und alles ist wieder gut.
Für einen ganz kleinen Moment sieht man dann so ein vulkanisches Besatzungsmitglied mit diesem schwarzen Auswurf im Gesicht und es sieht original so aus wie Mirror Spock mit diesem Spitzbart.
Stimmt, ja.
Sehr, sehr schön. Ja, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, ich fand es tatsächlich bei der ganzen Brutalität, in Anführungszeichen, in dieser Zombie-Apokalypse, fand ich es tatsächlich so ein bisschen erstaunlich, dass das wieder komplett reverse zu machen war, offensichtlich. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, irgendwie, da zerfleischt sich gerade die komplette Crew und gleich ist keiner mehr übrig und es liegen überall nur noch Leichenberge rum. Und dann kommt der Hypospray und alle sind wieder wohlauf und alles ist gut. Das fand ich, aber gut, das kann man jetzt vielleicht abbuchen unter, es ist eine fiktionale animierte Serie, da ist vieles möglich.
Ich glaube auch und es, die haben sich ja auch nur gebissen, die haben sich ja nicht aufgefressen.
Ja, dann ist ja gut.
Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich wirklich so, dass am Ende jeder Episode das alles wieder auf Null gesetzt wird. Dass es ein bisschen Charakterentwicklung gibt, aber die wirklichen Konsequenzen ausbleiben dieser Handlung, schätze ich jetzt mal.
Ja, kann ich
mir auch vorstellen. Wir werden
sehen. Ja. Also vielleicht bis auf die Weiterentwicklung der Hauptfiguren. Ne? Das scheint ja schon eine Rolle zu spielen. Also das, so zum Beispiel Bäumler wird sich vermutlich in eine, also ich vermute mal, dass es da so eine gegenseitige Bewegung gibt, quasi kannst, wenn du mir folgen kannst, zwischen Mariner und Bäumler.
Ja.
Also, ne, dass beide
sich in die Gegensätze richten. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Ja.
Ich mochte die Szene direkt danach. Denn das zeigt im Prinzip das, was Mariner die ganze Zeit meinte. Die Führungsoffiziere gehen lachend und sich selber lobend aus der Szene raus. Und die vier Ensigns bleiben zurück. Und Mariner meinte dann die ganze Zeit, ja, übrigens gerettet hat hier der Bäumler euch, ne? So im Endeffekt, ne? Mhm. Also hier, kennt ihr noch, ne?
Ja.
Und wird nicht gehört.
Ja, ja.
Und diese Perspektive ist natürlich das, was uns Lower Decks bei allem Witz und bei aller bei allem sich nicht hundertprozentig ernst nehmen, zeigen möchte. Ne? Sie will uns diese Perspektive dieser Lower Decks Crew zeigen, ne? Die bei diesen ganzen tollen Erlebnissen ein bisschen ausgelassen wird.
Was ziemlich cool ist, ja. Also ich mochte das irgendwie auch ganz gerne. So man kann sich irgendwie vorstellen, weiß ich nicht, wenn Geordi dann feiert, wie viele Ensigns da irgendwie ihre Finger im Spiel hatten, damit der Warpkern wieder funktioniert oder so. Ne? Man kann sich eigentlich schon irgendwie ganz gut vorstellen. Ist schon irgendwie.
Ja,
ist spannend. Ja,
was wenn man so dann denkt, wie viele Feiern es gab, bei denen man dann nicht irgendwie berücksichtigt hat, dass halt unfassbar viele Redshirts dabei draufgegangen sind bei dem, was da vorher passiert ist.
Ja, genau. Stimmt.
Nun ja, aber dann sehen wir die Brücke. Wir hören das erste wirkliche Captain's Log von Captain Freeman. Mhm. Sie sagt, noch einmal, allein dank der brillanten Bemühungen von Dr. Tiana wird die Besatzung gerettet. Das Alien-Virus wird vom ersten Kontaktteam nicht erkannt. Und das ist genau die Art von Eventualität, die eine zweite Kontaktmission zu einem Leben- oder Tod-Szenario machen kann. Zum Glück sind meine leitenden Angestellten immer bereit für eine Herausforderung.
Bla, 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 bla.
Ja, aber kann man ja schon mal erwähnen, ne? Dass wir hier den ersten Captain's Log haben quasi.
Stimmt.
Bäumler kommt wieder zu Freeman, wird konsequent Bamford genannt, aber gut, aus dem letzten Satz.
Ja.
Was Bäumler dann auch direkt grinsen lässt. Und er deckt Mariners Ausflug auf den Planeten.
Mhm.
Er sagt nichts Besonderes passiert.
Ja, ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Ja.
Spannend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal eine Kehrtwende hier.
Ja. Wir haben schon Charakterentwicklung in der ersten Folge.
Ja.
Schon spannend.
Ja.
Ja, und dann ist Bäumler draußen und Freeman ruft Starfleet. Aber der Admiral scheint ehrlich gesagt eher persönlich involviert zu sein, als dass er irgendwie einen Job macht.
Ja.
Beide sehen Mariner als Problem.
Mhm.
Und dann wird klar, dass Mariner die Tochter des Admirals und von Freeman ist.
Aha.
So, erste Frage. Heißt dieser Admiral denn Mariner oder ist das mit den Namen ganz anders im 24. Jahrhundert?
Das ist eine interessante Frage, ja. Ja, von irgendwem müsste sie ja eigentlich ihren Namen haben, ne?
Also Gene Roddenberry hat den Roman zu The Motion Picture geschrieben.
Ja.
Und da gibt es einen Prolog, in dem Kirk sagt, dass es im 23. Jahrhundert altmodisch ist, überhaupt einen Nachnamen zu haben.
Ach.
Weil die Idee, einen Familiennamen zu haben, etwas ist, ja, was im Prinzip nur noch Leute in der Sternflotte machen, weil die halt altmodisch sind.
Das ist ja geil.
Aber okay. Das steht wirklich nur im Roman von The Motion Picture.
Hm.
Den aber Roddenberry selber geschrieben hat.
Hm. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es kann ja sein, dass der Admiral Mariner heißt, ne? Also, das wäre die einfachste Erklärung. Ja. Oder aber die.
Oder die Leute suchen sich ihren Namen selber einfach aus.
Auch möglich. Oder vielleicht ist einer der beiden nicht der leibliche Elternteil quasi. Dann könnte es ja auch sein, dass sie aus einer früheren Ehe oder was auch immer ist und einfach einen anderen Namen trägt als die beiden. Und die beiden heißen dann halt Freeman.
Das passt aber schon ganz gut, ne? Also es könnten auch wirklich die leiblichen Eltern sein. Ne?
Ja.
Also beide dunkelhäutig und ich finde, Freeman sieht auch sehr, sehr aus wie Mariner.
Hm. Ja, das stimmt schon.
Ich finde, allgemein wirkt Freeman sehr, sehr hart. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Tochter-Mutter-Beziehung zwischen den beiden, weil irgendwie, ich glaube, das hat Potenzial.
Ja, er hat das Potenzial, ne? Also ich finde, sie hat man ja jetzt bisher wirklich nur in einer sehr schroffen und groben Art kennengelernt und auch nicht in der sympathischsten Art und Weise. Und ich bin sehr gespannt, wie die uns, also auch die ganze Führungscrew, die sich jetzt noch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hat, inwieweit die uns noch näher gebracht wird dann, ne?
Ja. Genau. Aber auf jeden Fall kann man die schon identifizieren und das gefällt mir gut. Das haben sie wirklich gut gemacht in dieser Folge.
Das stimmt. Ja.
Wir binden die mal gerade ab.
Ne? Ja,
wir
bitte.
Haben noch eine Bar-Szene. In der Bar sprechen Tandy und Rutherford über das Date. Rutherford sagt auch, ja, das war toll, aber Barnes werde ich nicht wiedersehen, denn die hat nämlich kein Interesse daran, zu erfahren, warum ein roter Alarm die Zugangsprotokolle für Wartungsklappen außer Kraft setzt. Und Tandy sagt, was? Kann nicht wahr sein? Und ja. Sie ist offensichtlich sehr interessiert. Das heißt, wir sehen hier vielleicht eine Romance incoming, weiß ich nicht.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja, es ist, war auf jeden Fall so geskriptet, als wäre es möglich. So, ne? Also es verhindert auf jeden Fall nichts, sondern baut eher so ein bisschen was auf zwischen den beiden. Ja. Kann natürlich auch eine Freundschaft aufbauen, aber würde auch ganz gut in Richtung Romance gehen können.
Wo, glaube ich, eher eine Freundschaft entsteht, ist Bäumler und Mariner.
Ne? Das glaube ich auch.
Nämlich an der Bar gegenüber Mariner zu. Dass es sich gut angefühlt hat, den Galadoniern zu helfen, auch wenn man dabei unorthodox vorgehen musste. Und als sie dann bemerkt, dass er sie eben nicht gemeldet hat, werden sie beste Freunde.
Sofort.
Und sie verspricht ihm auch, ihm eines Tages auf den Captain's Chair zu helfen.
Aber auch das hat natürlich, weil das jetzt so eine kumpelhafte Nummer ist, hat das natürlich eine ein Romance-Potenzial. Ne? Also wenn man die jetzt erstmal so kumpelhaft anlegt, dann kann das natürlich ganz spannend werden, wenn das dann vielleicht mal in eine andere Richtung gehen könnte. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, möglich.
Ja.
Wir werden sehen. Ich finde es schön, dass Mariner dann zum Ende der Folge nochmal wirklich alles an Star Trek-Wissen raushauen kann, was sie denn so hat. Also erst sagt die dann, ja, ich werde ein Shadish sein. Das ist aus dieser Klingon-Episode Sins of the Father aus TNG. Da ist Picard der Shadish für Worf. Ne?
Mhm.
Also jemand, der für jemanden kämpft. Ne?
Ja.
Glaube ich, kann man das am besten übersetzen.
Ja.
Ja, und dann zählt Mariner noch alle möglichen berühmten Offiziere der Sternflotte auf. Ne? Ja, weißt du, hier ist Spock, der Dude, der vom Tod zurückkam ja. Und das Genesis-Gerät, um gegen Khan und einige Weltraumwale zu kämpfen. Sulu, der mit dem Schwert, das war sein Ding, das könnte auch dein Ding sein. Wir brauchen einen neuen Schwertkämpfer. Kennst du Kirk oder meinen Mann Worf und dann sogar Gary Mitchell? Bei Gary Mitchell sagt dann Bäumler auch, ja gut, den kenne ich nicht, aber kann ich nachgucken. Brauchst du nicht, ich bin ja jetzt dein Kumpel hier. Und zuletzt auch noch, kennst du Deanna Troi? Die hat einen Overall angezogen. Ja. Ja, also ein bisschen schön. Komisch war die Nummer mit Genesis, dem Genesis-Gerät, um gegen Khan und die Weltraumwale zu kämpfen. Da stimmt, da hat sie einiges zusammengeworfen aus dem Film.
Ja, stimmt.
Das stimmt alles nicht so richtig. Aber ja, das war wirklich einfach nochmal ein bisschen Star Trek-Wissen droppen. Und das, ja, sie ist halt ein Nerd.
Ja.
Und das passt.
Irgendwie. Es passt voll, ja.
Ja, damit geht diese erste Folge von Lower Decks zu Ende. Was sagen wir denn jetzt, lieber Sebastian? Was sagen wir denn jetzt zu dieser Folge?
Ich fange an, ja?
Ja, mach doch.
Ja, dann fange ich mal an. Was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist es zurückzukommen in diese alte, mir sehr vertraute TNG oder für mich auch Voyager-Welt. Ne? Also das ist schon so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es sieht alles so aus wie damals und ja, man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe mich sehr, sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. So. Was mir auf jeden Fall auch sehr positiv auffällt, ist, dass die Charaktere, die Hauptcharaktere relativ schnell, eigentlich alle Charaktere, ne? Du hast eben auch gesagt, dass die Brückencrew, obwohl es um die ja gar nicht so hauptsächlich geht, sehr gut auseinanderhaltbar ist auch schon nach einer Folge. Also da haben sie, finde ich, auch ganz gute Arbeit geleistet. Aber ich finde, sie haben auch wirklich alle unsere Hauptcharaktere schon in dieser ersten, ja wirklich ja kurzen Episode so gut gezeichnet, dass ich irgendwie zu allen eine Beziehung habe. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Also da scheint auf jeden Fall so ein bisschen was im Writing's Room passiert zu sein, was auf dem Screen funktioniert. Und ich muss sagen, ich mag die Charaktere. Also ich mag vor allen Dingen Mariner als Hauptfigur. Ja, sie ist. Ich mag so diese unkonventionelle Mischung, die sie hat. Mich erinnert das so ein bisschen, mich erinnert vieles, ehrlich gesagt, an wie heißt der Simpsons-Typ? Matt Groening. Der hat ja Disenchantment gemacht. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, das ist so eine Mittelalter-Serie.
Nee, hast mir auch mal von erzählt.
Und da gibt es mittlerweile zwei Staffeln, beziehungsweise anderthalb. Die zweite Hälfte der zweiten Staffel kommt, glaube ich, noch. Nee, die ist schon. Nee, es kommt jetzt noch eine dritte Staffel. Ist auch egal. Aber die Hauptfigur heißt Princess Bean. Bean? Und die ist so ähnlich angelegt. Und die mochte ich auch, also ne, die ist auch so aufmüpfig und eine Regelverweigerin und säuft den ganzen Tag.
Rebellen.
Und Rebellen, genau. Die mag ich schon sehr gerne und so ähnlich tatsächlich, finde ich, ist sie gezeichnet, also Mariner gezeichnet. Und deswegen fühlte ich mich auch in diesem Charakter relativ schnell sehr zu Hause und auch im Humor fühlte ich mich sehr zu Hause. Um bei Groening zu bleiben, finde ich, dass Bäumler so ein bisschen was von Fry hat, aus Futurama irgendwie, so dieses leicht verpeilte, natürlich plus Pflichtbewusstsein, das hat Fry, glaube ich, nie gehabt, so richtig.
Nee.
Und alles in allem finde ich es tatsächlich auch vom Humor, es ist eher so ein bisschen Disenchantment, mäßig, so auch mit diesen Übertreibungen und so. Also auf jeden Fall nicht hier, Dings, wie heißt es?
Rick and Morty.
Dankeschön. Auf jeden Fall nicht so sehr Rick and Morty, wie ich finde. Also nicht so abgedreht wie Rick and Morty. Vielleicht jetzt noch diese Zombie-Nummer, die war schon einigermaßen abgedreht. Ich schweife fürchterlich aus. Was ich sagen wollte ist, mir haben vor allen Dingen die Figuren ziemlich gut gefallen. Und zwar alle dieser jetzt Anson-Hauptfiguren. Fand ich das, also vielleicht von Tandy kriegt man am wenigsten noch irgendwie mit, aber ich fand diese Rutherford Love Story fand ich richtig cool. Bäumler, Mariner haben super gut funktioniert und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Die Story auf dem Planeten fand ich auch echt witzig, also mal dann auch so einen richtigen Second-Content irgendwie mitzubekommen, fand ich schön. Und hat da ja sogar so ein bisschen Tiefe, ne, so. Die Zombie-Story war mir so ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Aber durch dieses Date, was quasi da die ganze Zeit durchgeführt hat, fand ich das auch wieder irgendwie. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich fand ich das eine ziemlich gelungene erste Folge einer neuen Star Trek-Serie. Und sie trifft in großen Strecken auch das, was ich bei mir als Humor bezeichnen würde. Also ich habe mich sehr wohl und zu Hause gefühlt, mag die Charaktere und fand es auch witzig. Also hands up, also ich fand es echt gut.
Ich habe offensichtlich nicht so viel gelacht wie du, fand es aber überhaupt nicht störend, den Humor. Das fand ich übrigens am Anfang von The Orwell wesentlich störender. Mhm. Das haben die aber auch nach vier, fünf Folgen in den Griff bekommen oder sowas. Aber ich fand es gut. Ich finde die Struktur der Serie gut. Das wird überhaupt nichts Episches, Großes, Aufgeladenes oder sowas, sondern kleine Spielereien nebenher. Mhm. Und diese kleine Spielerei ist auch genau das, was diese Serie offensichtlich gut kann. Und das soll sie auch bitte sein. Ne? Mhm. Die soll bitte nicht anfangen, irgendwelche epischen, großen Storys zu erzählen, denn dafür ist sie offensichtlich nicht da.
Ja,
und ich glaube, es wird ihnen nicht gut stehen.
Ja.
Mir hat die Struktur gefallen, dass du quasi drei Geschichten nebeneinander hast. Ne? Du hast einerseits Second Contact und was daraus entspringt, das werden wir hoffentlich immer wieder sehen, dass wir irgendeinen Second Contact haben und dann auch sehen, dass das durchaus mit Problemen behaftet sein kann. Es muss ja nicht immer irgendein Virus sein. Wir haben zweitens die Nummer mit Mariner und Bäumler. Einerseits das Helfen auf dem Planeten, was mir gut gefallen hat, auch wenn natürlich diese Jagdszene mit der Spinne, die war vielleicht ein bisschen lang auch und so.
Ja,
aber man braucht es halt, um zu erzählen, dass man unkonventionell auch helfen kann irgendwie. Und das fand ich eine ganz spannende Nummer.
Ja.
Und dann das dritte war eben das Date von Rutherford. Und auch das hat ganz gut gepasst. Und was ich wirklich schön finde, ist, dass die Charaktere, und das hast du eben schon gesagt, dass die Charaktere sowohl die Ensigns als auch die Führungsoffiziere bleiben mir im Gedächtnis. Ich könnte dir jetzt die fast alle aufzählen quasi.
Ne? Ja.
Also wir haben hier also wir haben hier die vier Leute auf der Brücke, ne, die ich jetzt im Blick habe. Ne?
Ja.
Captain, fünf Leute, genau. Den großen Bajoraner, den Riker-Typ, dann diesen Stevens und Tiana.
Ja.
Und wir haben diese vier Ensigns. Und das passt schon wirklich ganz gut, dass ich mir die jetzt schon alle merken kann, obwohl das eben erst eine Folge war. Und das haben sie gut hinbekommen. Ich habe Bock auf diese Crew. Ich habe Bock, mir da irgendwelche Geschichten anzuhören. Und das, ich hoffe, dass sie nicht zu sehr irgendwie wirklich sich zu ernst nehmen in dem Erzählen von wirklich komplexen, schwierigen Geschichten, sondern einfach so leicht verspielt, aber auch leicht tiefgründig mit irgendwelchen Verknüpfungen, dass sie da so bleiben. Und dann wird das eine schöne Serie. Ja. Genau.
Und ich glaube,
mich hat sie auf jeden Fall erstmal begeistert.
Ja. Und ich finde, das ist halt irgendwie auch das, was sie wahrscheinlich auch leisten sollte, irgendwie das, was du gerade am Ende nochmal gesagt hast, weil, ne, also ich bin jetzt nicht so krass high wie nach der ersten Folge Discovery oder nach der ersten Folge Picard oder so, ne, das ist ja, halt, klar. Es ist halt was anderes so, aber es sollte, glaube ich, auch was anderes sein, es sind halt kleine Geschichten, die sind, ne, das ist so, ja, die kann man sich irgendwie gut angucken, man fühlt sich irgendwie gut unterhalten, man ist irgendwie, ja, also, das ist schon so snackable Content, könnte man irgendwie sagen. Ne? Und hier und da mal kurz ein bisschen deep, aber auch nicht zu deep. Und es ist nett. Wir sind so ein bisschen in unserer Welt, die wir irgendwie kennen, haben ein paar Anspielungen, die wir im Zweifel auch verstehen. Von den 300.000 Anspielungen kommen vielleicht irgendwie fünf bis zu jedem Mal durch. Und ich mag so diese gechillte Atmosphäre. Also das ist so eine... Da, irgendwie habe ich das Gefühl, da kann gar nicht so viel schief gehen. Wenn sie so irgendwie mit dem Duktus quasi weitermachen, ist das, ja, kann da eigentlich gar nicht so super viel schief gehen, weil das alles so unaufgeregt und freundlich ist.
Ja, genau. Also riskieren auch nicht so unfassbar viel an der Stelle, ne?
Ja,
genau. Weil sie es nicht müssen. Ja, dann sind wir uns doch einig und wir freuen uns jetzt auf die nächsten 9 Wochen, in denen wir Lower Decks besprechen werden, oder?
Das tun wir auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich wirklich, jetzt weiter zu gucken. Das ist I like. So, und es ist neues Star Trek und wir können uns über neues Star Trek unterhalten. Also eigentlich könnte es kaum besser sein.
Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben discoverypanel.de aufgemacht. Ihr könnt jetzt quasi sofort auf die Seite gehen und mal kommentieren. Und sagen, wie ihr das Ding denn fandet. Ihr könnt natürlich auch uns jederzeit anderweitig unterstützen. Die Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage. Eine tolle Unterstützung ist immer, dass ihr uns irgendwie bei iTunes mal noch einen schönen Kommentar hinschreibt, damit wir da auch nochmal hochrutschen. Oder uns bei Spotify abonniert oder in eurem Podcatcher oder was auch immer. Gibt es auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten. Und das mit dem Kontakt, das haben wir auch noch auf verschiedenen Möglichkeiten. Und das kann uns doch die liebe Stimme aus dem Hintergrund, die das viel, viel besser kann, einmal vorspielen, oder?
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Machen wir. Wirklich. Also ich bin wirklich sehr gespannt zu erfahren, was ihr denn von dieser Serie haltet. Und ich bin auch echt gespannt darauf, wenn ihr sie nicht gemocht habt oder diese erste Folge. Und was ihr daran nicht gemocht habt. Das würde mich tatsächlich auch brennend interessieren. Vielleicht können wir da ja ins Gespräch kommen oder in eine Diskussion. Also es freut uns, von euch zu hören. Und es hat uns gefreut, dass ihr bis hierhin mit dabei gewesen seid. Das war es nämlich jetzt.
Exakt. Wir hören uns nächste Woche und ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.